und Herren, ich bitte dann Platz zu nehmen. So, ich darf Sie recht herzlich zur 68. Sitzung des Verkehrsausschusses vor meiner öffentlichen Anhörung zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU nationale Hafenstrategie fertigstellen, Finanzierung verbindlich zusagen. Dazu liegt die Bundestagsdrucksache 20-10385 vor. Zu unserer Anhörung darf ich besonders herzlich die folgenden Sachverständigen und Auskunftspersonen begrüßen. Herrn Dr. Alexander Geißler, Geschäftsführer des Zentralverbandes Deutscher Schiffsmakler. Dann Herrn Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Deutschen Seehafenbetriebe. Herzlich willkommen. Herrn Malte Klingfort, Vorsitzender des Landesbezirksfachvorstands Maritime Wirtschaft von Verdi in Hamburg. Herrn Marcel Lobeck, Geschäftsführer des Bundesverbandes Öffentliche Binnenhäfen. Herrn Kapitän Klaus Mewes, Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr. Herrn Michael de Reese, Geschäftsführer von Renus Cuxport und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Seehäfen. Frau Maja Schwiegershausen-Gütt, Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr und maritime Wirtschaft in der Bundesgeschäftsstelle von Verdi. Und Frau Jessica Wegener, Geschäftsführung des maritimen Clusters Norddeutschland. Frau Wegener ist uns per Videokonferenz zugeschaltet. Ihnen allen noch mal ein herzliches Willkommen. Ich möchte denjenigen von Ihnen, die schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, dafür herzlich danken. Diese wurden als Ausschussdrucksache 20-15245 verteilt und sind auf der Internetseite des Bundestages auch abrufbar. Die Anhörung soll nach folgendem Verfahren ablaufen. Es sind zwei Frage- und Antwortrunden vorgesehen. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder bis zu zwei Auskunftspersonen befragen. Richten Sie Ihre Fragen an eine Person, erhält diese Person 8 Minuten Antwortzeit. Logischerweise, wenn zwei Personen befragt werden, erhält jeder jeweils 4 Minuten Antwortzeit. Wie viele Fragen dabei jeweils gestellt werden, ist unerheblich. Ich bitte die Ausschussmitglieder, eine Redezeit von maximal 3 Minuten für ihren Beitrag einzuhalten. Nach der Fragerunde schließt sich die Antwortrunde an. Ich bitte die Auskunftspersonen, sich alle an Sie gerichtete Fragen zu notieren und in der Antwortrunde dann en bloc zu beantworten. Wie viel Redezeit Ihnen dafür insgesamt zur Verfügung steht, sage ich Ihnen vor Ihrem Beitrag noch einmal an. Wenn Sie dann das Wort haben, wird Ihnen die verbleibende Redezeit auf dem Saalmonitor auch angezeigt. Die per Videokonferenz zugeschalteten Teilnehmer sehen die verbleibende Redezeit dann in der Kachel angezeigt, in der Sie jetzt den Sitzungssaal sehen. Für die Anhörung haben wir einen Zeitrahmen bis etwa 15.15 Uhr vorgesehen. Die Anhörung wird live vom Parlamentsfernsehen im Internet übertragen. Und wie üblich werden wir auch ein Wortprotokoll von der Anhörung erstellen und im Internet veröffentlichen. Soweit also die Formalien für unsere Anhörung. Und dann dürfen wir auch schon einsteigen in die erste Fragerunde. Beginnen darf für die SPD-Fraktion der Kollege Schmidt.
Ja, Herr Vorsitzender, recht schönen Dank. Liebe Expertinnen und Experten, also recht schönen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, heute die Anhörung. Wir diskutieren ja heute über den Antrag, den die CDU-CSU eingebracht hat, und zwar Wir stellen ja jetzt fest, die nationale Hafenstrategie liegt vor. Und viele Dinge, die auch in dem Antrag ja genannt werden, sind ja auch in einigen Anträgen schon und auch in der Vergangenheit in der Großen Koalition aus, zu den jeweiligen Beschlussverfahren zur Nationalen Maritimen Konferenz damit abgearbeitet. Deswegen würde ich gleich mal eben direkt in die Fragen einsteigen, um auch zu sehen. Und der ein oder andere von Ihnen hat ja auch schon schriftlich die Stellungnahme nicht nur zum Antrag, sondern auch zur Hafenstrategie in Teilen, die wir heute nicht beraten, sondern tatsächlich nur den Antrag der Union vom 20.02. diesen Jahres. Da lag das ja noch nicht vor. Ich würde damit beginnen, und zwar an die Kollegin Schwiegershausen-Güth, die Frage richten zu wollen. Was mir aufgefallen ist, in dem Antrag der Union liegen keinerlei Punkte zu der Beschäftigungswirkung und auch die Beschäftigung und auch die Transformation der Beschäftigung in den deutschen Seehäfen vor. Deswegen wäre meine Frage an Sie, Frau Güth, Schwiegershausen-Güth, Entschuldigung. Wie lassen sich die Arbeitsbedingungen der Hafenbeschäftigten verbessern und wie lässt sich die Beschäftigung in den Häfen sichern? Weil wir reden allenthalben von Fachkräftemangel etc., weil auch gerade die Häfen sind massiv von Fachkräften geprägt, weil der Umschlag, der zunehmende Umschlag, ob er nun schwankt oder nicht, in den letzten Jahren hat immer wieder gezeigt, dass die Qualifizierungsbedarfe da sind. Da hätte ich ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung, weil wie können wir Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften denn fördern, um auch die hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards, die ja durchaus an die Häfen angelegt werden müssen, weil gerade die Schiffsgrößenentwicklung ist ja nicht ganz unerheblich und in den deutschen Seehäfen, wie können wir das eigentlich aufrechterhalten, dass wir auch die Betriebssicherheit nicht nur in den Häfen, sondern auch auf den seewärtigen Zufahrten weiterhin sichern können. Also Sie haben sich ja so mit den Sozialpartnern darauf verständigt, dass die Zugangsberechtigung zur Hafenarbeit in Deutschland ja über das sogenannte Hafenarbeitskartenregulatorium geregelt worden ist. Also Qualifikation, Zugang und auch die Sozialstandards haben Sie an den allermeisten Standorten mit dem ZDS vereinbart. Herr Hoseus ist ja heute auch da, denen ist das ja nicht ganz unbekannt. Das findet nicht in allen Seehäfen statt, obwohl wir als Grundlage das Gesamthafenbetriebsgesetz, was ja durchaus ein Bundesgesetz ist, das auch noch in seiner Gültigkeit Fortbestand hat. Deswegen würde ich auch die Frage gleich noch mal ergänzen. Also gerade laschendes Hafenarbeit und aber gleichzeitig auch die Festmacherausbildung. Ich war etwas überrascht, dass wir weiterhin Leute, Schiffe von 400 Meter Länge, ob es nun 20, 25, 22.000 Container, egal wie breit, wie lang sie sind, bei den dementsprechenden auch an der Küste vorherrschenden Witterungsverhältnissen wem auch immer überlassen, ohne dass es eine qualifizierte Ausbildung und eine Zugangsberechtigung in den Häfen gibt. Und meine dritte Frage anschließend wäre dann, an welchen Stellen haben die deutschen Häfen im Vergleich gerade zu den ARA-Häfen, also innereuropäischen Häfen wie Rotterdam, Antwerpen und Amsterdam, einen Kosten- oder Wettbewerbsnachteil? Das haben wir das eine oder andere schon mal debattiert, weil hier sitzt ja auch ein Kollege von Verdi vom Landesfachbereich, war ja nun auch ein paar Jahre, das ist ja nicht ganz unbekannt, Mitglied der Bundestarifkommission. Und ich kenne ja nun auch gerade die Struktur der Tarifverträge im europäischen Ausland bei den Mitbewerbern. Die sind ja ähnlich gestrickt, aber wo kommen eigentlich diese entscheidenden Kosten, Vor- und Nachteile her? Und wie ist das eigentlich dann an der Stelle auch geregelt, dass die Häfen wettbewerbsfähiger sind? Und da stellt ja zu Teilen auch tatsächlich der Antrag der Union darauf ab, auch wenn Sie das etwas anders formuliert haben. Wie gehen wir da eigentlich zukünftig mit um, die Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Seehäfen in Gänze sicherzustellen? Das wäre es erstmal von mir. Danke.
Dankeschön. Herr Kollege Ploss hat das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Hoseus, dem ich auch für sein Kommen herzlich danken möchte. Wir haben ja sicherlich über viele Ziele in den vergangenen Monaten auch hier im Deutschen Bundestag gesprochen und sind uns teilweise bei den Zielen auch einig, nämlich dass mehr für die deutschen Häfen getan werden müsste, dass leider einige deutsche Häfen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil in anderen Ländern wie Belgien oder den Niederlanden es ganz klar ist, dass die nationale Politik sich uneingeschränkt hinter die Häfen stellt. Und das ist etwas, was wir hier in Deutschland noch nicht erkennen können. Und das sorgt dafür, dass Häfen wie Rotterdam, wie Antwerpen doch deutlich gestärkt werden. Und deswegen haben wir als CDU-CSU-Fraktion auch immer wieder dafür geworben, dass es ein nationales Bekenntnis der Bundesregierung und auch des Deutschen Bundestages für die deutschen Seehäfen gibt und dass das Ganze aber auch finanziell untermauert wird. Denn allein mit schönen Worten, da kann man keine Kaimauern sanieren. Und deswegen geht meine erste Frage, Herr Hoseus, und ich würde Sie gerne fragen, Welche Summe benötigen die deutschen Häfen Ihrer Meinung nach? Und reicht die derzeitige Summe, die die Bundesregierung und auch der Deutsche Bundestag in Aussicht gestellt haben, aus? Und ich hätte, soll ich die zweite Frage auch gleich direkt anstellen? Nicht? Okay, dann mache ich das auch gleich direkt danach. Und dann würde mich auch interessieren, wie Ihrer Ansicht nach ein Sofortprogramm für die deutschen Seehäfen ausschauen müsste. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Dann hat jetzt die Kollegin Menge das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
Dankeschön, Herr Vorsitzender, und dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Anhörung. Ich habe eine Frage an Frau Wegener. Frau Wegener, Sie plädieren in Ihrer schriftlichen Stellungnahme für ein stärkeres Engagement des Bundes bei der Finanzierung von Hafeninfrastruktur. Meine erste Frage: Wie soll eine Förderpolitik in Anführungsstrichen mit der Gießkanne und mögliche Doppelförderung vermieden werden? Und was bedeutet dies für die Kooperation der Häfen untereinander sowie für die künftige Rolle von Bund und Ländern in der Hafenpolitik? Und Stichwort Nachhaltigkeit. Sie begrüßen ausdrücklich, dass in der nationalen Hafenstrategie auch die nachhaltigen Aspekte benannt werden und plädieren auch für eine Evaluierung bzw. ein Monitoring. Wo sehen Sie dennoch im europäischen Vergleich die deutschen Häfen und welche Anforderungen ergeben sich unter den Nachhaltigkeitsaspekten beim Ausbau der Häfen zu den sogenannten Knotenpunkten der Energiewende, gerade was die Bereitstellung geeigneter Flächen betrifft? Dankeschön.
Dankeschön. Für die AfD hat jetzt der Kollege Bochmann das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Sachverständige, auch an Sie vielen Dank, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen. Meine Fragen gehen an Herrn Kapitän Klaus Mewes. Wie kann sich ein junger Mensch bei Interesse an der Seefahrt informieren, derzeit und die vielfältigen Aufgaben an Bord und später an Land kennenzulernen? Der Kollege Schmidt von der SPD hat das vorhin eingangs gesagt. Seeschifffahrt hat nicht zwangsläufig was mit der großen Fahrt zu tun, sondern spielt sich auch an Land in Häfen ab. Und es ist ein großes Problem, was wir haben mit dem Nachwuchs. Und deshalb interessiert mich einfach mal die Sichtweise eines erfahrenen Kapitäns, wie das mit der Berufsausbildung, mit der Anwerbung und der Ausbildung vor Ort in den Reedereien aussieht. Die zweite Frage: Können Sie einschätzen, wie die zukünftigen Lotsen ohne nautische Seefahrtszeiten als Berater erfolgreiche Lotsungen durchführen sollen? Was passiert, wenn ein Großcontainerschiff in der Elbe auf Grund läuft, und was könnten die Folgen sein? Vielen Dank.
Dann hat jetzt der Kollege Kruse das Wort für die FDP-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind ja in einer kommunikativ etwas misslichen Situation, nämlich wir beraten heute zu einem Antrag der Union. Der hat auch sinnvolle Punkte enthalten, und trotzdem ist die Welt seitdem ja, hat sich weitergedreht, und sie hat sich insbesondere dahingehend weitergedreht, dass das BMDV ja die nationale Hafenstrategie in die Bundesregierung eingebracht hat und diese auch beschlossen worden ist. Deswegen glaube ich, macht es sehr viel Sinn, dass wir uns nicht nur isoliert mit einem Antrag zu etwas beschäftigen, der natürlich nicht zufällig kurz vor Veröffentlichung der nationalen Hafenstrategie gekommen ist. Und ich glaube, dass es deswegen auch klug ist, sich mit den Instrumenten der nationalen Hafenstrategie auseinanderzusetzen. Als FDP-Fraktion begrüßen wir die Strategie natürlich, weil sie eine sinnvolle übergeordnete Einordnung dazu gibt, was wir in Deutschland gemeinsam zu leisten haben. Und jedes Dokument, jedes Instrument, was dafür nützt, die Bedeutung der deutschen Seehäfen und auch der deutschen Binnenhäfen hervorzuheben, ist ein wichtiges Dokument. Ich möchte mal einmal darauf hinweisen, dass es die Häfen waren, die große Teile der Abwehr gegen die letzten beiden großen Krisen dieses Landes getätigt haben. Da war zunächst von 2020 Beginn die Corona-Krise. Es waren die Häfen, die offen geblieben sind. Es waren die Häfen, die dieses Land offen gehalten haben. Es waren die Häfen, die dafür gesorgt haben, dass der Import von relevanten Waren nach Deutschland schnell erfolgen konnte. Es waren die Häfen, die zu einem großen Teil diese Krise mit gemeistert haben. Und dann natürlich der russische Angriff auf die Ukraine, der Energiekrieg gegen Deutschland, der schon vorher begonnen hat. und damit ein zweites Mal die deutschen Häfen, die in Rekordzeit das geschafft haben, was wir hier auch als Gesetzgeber miteinander beschlossen haben, nämlich Aufbau zusätzlicher Energieinfrastruktur. Auch hier waren es die Häfen, die dafür gesorgt haben, dass unser Land nicht mit -10% aus dem Jahr 2022 im Wirtschaftswachstum geht, sondern mit einem Nullwachstum und damit einen erheblichen Schaden von der deutschen Volkswirtschaft abgewendet haben. Dies gesagt habend, die Frage an Herrn Dr. Geißler. Wie beurteilen Sie insbesondere die nationale Hafenstrategie, gerne auch vor dem Hintergrund, was hier im CDU-Antrag geschrieben wird, in Sachen Infrastrukturausbau, auch wenn wir nicht nur den Infrastrukturausbau in den Häfen selbst betrachten, sondern vielleicht auch etwas, das weltweiten den Ausbau der Schiene auch in den Fokus nehmen, selbstverständlich auch den Ausbau der Straßen. Das sind meine eingehenden Fragen.
Vielen Dank. Und nun gebe ich das Wort für die Gruppe Die Linke, dem Kollegen Rixinger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Experten und Expertinnen, dass Sie heute da sind und uns Ihr Wissen zur Verfügung stellen. Ich möchte vielleicht vorab bemerken, dass die Bedeutung praktisch der Wasserschifffahrt und der Häfen auch in der Debatte hier im Verkehrsausschuss am Bundestag gestiegen ist. Das ist erstmal zu begrüßen. Es ist auch zu begrüßen, dass jetzt endlich eine nationale Hafenstrategie vorliegt mit sehr, sehr vielen Ansprüchen. Anders kann man es nicht formulieren. Ich glaube auch, dass die Häfen und die Schifffahrt eine große Bedeutung haben bei der sozial-ökologischen Transformation. Wir brauchen dieses Verkehrsmittel, weil es per se am umweltfreundlichsten ist. Und es muss darum gehen, möglichst viel Verkehr praktisch von der Straße wegzukriegen und auf die Wasserstraßen, auch auf die Schiene und so weiter. Diese Ansprüche stoßen auf eine Infrastruktur, die sehr veraltet ist, wo es einen großen Bedarf gibt der Erneuerung. Viele Anlagen sind veraltet. Viele Wehre sind noch aus den 50er Jahren oder noch früher. Also wir haben einen riesengroßen Investitionsbedarf. Um das geht mir es aber jetzt heute gar nicht. Aber das wird natürlich die zentrale Debatte sein. Der Kollege von der CDU hat es ja mit angesprochen. Was ist praktisch die finanzielle Ausstattung? Ob die 400 Millionen der CDU da wirklich ausreichend sind, mag ich mal wirklich etwas zu bezweifeln. Mir geht es aber auch in erster Linie um die Beschäftigung heute und deswegen meine Fragen an den Kollegen Malte Klingfort. Ich meine, die Hafenstrategie der Bundesregierung hat ja zumindest erkannt, dass es Maßnahmen braucht, um Ausbildung und Beschäftigung zu sichern und zukunftsfähig zu gestalten, vielleicht sogar mehr zukunftsfähig zu gestalten, damit man auch genügend Personal bekommt. Beim Antrag, das ist uns auch aufgefallen, Kollege Schmidt der CDU, kommen die Beschäftigten eigentlich kaum vor, sehr begrenzt. Aber die Frage der Arbeitsbedingungen, der Ausbildung, Tarifbindung und so weiter wird ja eine große Bedeutung haben. Was ist aus Ihrer Sicht von Seiten der Beschäftigten heraus zu machen und auch von Sicht Ihrer Gewerkschaft her, was Tarifbindung und andere Dinge betrifft?
Vielen Dank. Dann steigen wir jetzt ein in die Antwortrunde. Zunächst noch die eben erwähnte nationale Hafenstrategie der Bundesregierung für die See- und Binnenhäfen trägt die Drucksache 20-10900. Also für diejenigen, die auch das mal sehen oder lesen wollen, können das dann entsprechend auch einsehen unter der genannten Drucksache. Wir gehen jetzt alphabetisch vor. Dann hat zunächst mal für maximal 8 Minuten Herr Dr. Geißler das Wort.
Vielen Dank. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die 8 Minuten füllen würde. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier ja gefragt worden, wie dann unsere Ansicht sind hinsichtlich der Ausbauziele. Und in der Tat, ja, es ist auch von den Kollegen in den Stellungnahmen genannt worden, es ist sehr bedauerlich, dass wir natürlich hier keine verbindlichen Zusagen des Bundes bisher haben, dass der Ansatz war, Erst machen wir die Ziele, dann planen wir die Finanzen. Das ist aber in Anbetracht der Tatsachen, der Diskussion, die wir geführt haben, durchaus vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Denn wir haben auch hier einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der 140 Maßnahmen haben, die abzuarbeiten sind. In der Tat haben wir ein riesengroßes, gewaltiges Investitionsvolumen zu stemmen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass die Schiffe, die eingesetzt werden, größer werden. Das hat auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchaus Vorteile. In den letzten 10 Jahren ist über die Hälfte der in der Schifffahrt erzielten Einsparungen bei Emissionen erzielt worden durch den Einsatz größerer Einheiten mit moderneren Designs. Das würde auch nicht aufhören, wenn wir aufhören würden, die Vertiefung und Anpassung der Super- und Infrastruktur vorzunehmen. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland keinen natürlichen Tiefseehafen haben. Wir müssen überall baggern und ausbauen. Über die genaue Summe werden wir uns sicherlich gleich in den nächsten Minuten noch weiter austauschen. Da würde ich mich ungern festlegen wollen. Es soll hier kein Präjustiz gesetzt werden. Je höher die Summe ist, umso besser sollte sie sein. Wir können nur schauen, wenn wir mal über den Atlantik schauen, und dieser Tage ist das ja ganz interessant, über den Atlantik zu schauen, nicht nur am Beispiel des Hafens von Baltimore, der alleine mehr Güter umschlägt als alle niedersächsischen Häfen zusammen, der eine enorme Bedeutung hat auch für den Fahrzeugaustausch, zum Beispiel mit Bremerhaven. Also das wesentliche Terminal auch ist, die beiden Administrationen hat jetzt alleine $3 Milliarden nur für den sogenannten Clean Port Act bereitgestellt, wo neue Kai-Umschlagsanlagen oder vielmehr Umschlagsequipment zur Verfügung gestellt wird, neue Kai-Einlagen. Und auch die Brücke, die die beiden Administrationen jetzt in Aussicht gestellt haben, schnell zu bauen, wird eher in den Bereich $1 bis $2 Milliarden gehen, wird auch gleich erhöht. Man ist gerade auch auf den gemachten Erfahrungen durch die Covid-Zeit in den USA rangegangen, Brücken zu erhöhen, die Infrastruktur insgesamt zu ertüchtigen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich leider auch viel zu wenig in der nationalen Hafenstrategie diskutiert gesehen habe. Die Erfahrungen, die gemacht worden sind, die 24-7-Notwendigkeit des Arbeitens im Hafen und im Hinterland auch umsetzen zu können. Die Häfen arbeiten 24-7. Der Zoll arbeitet 24-7, die Infrastruktur wird aber nicht 24-7 genutzt. Da muss es Incentives für geben, um das zu machen. Und die Hinterlandanbindungen müssen auch 24-7 geöffnet sein. Es macht keinen Sinn, über eine gerechte Verteilung von Straßenverkehr und auch Schienenverkehr und anderen Lasten zu sprechen, wenn Lkw-Fahrer oder auch Bahnen oder auch Binnenschiffe nicht abgearbeitet werden können, weil zum Beispiel Warenhäuser am Freitag 13 Uhr geschlossen werden. Punkt. Das funktioniert nicht. Und wenn Schiffsführer samstags um 10 Uhr irgendwo ankommen und nicht arbeiten können, weil die heranrückende Wohnbebauung Befriedigung und Ruhezeiten ausgehandelt hat, dann brauchen wir uns über Beschleunigung von Abläufen nicht zu unterhalten. Wünschenswert wäre natürlich ein ähnlich hohes Engagement des Bundes gegenüber den Ländern, die in vielen Haushalten in der miserablen Lage stecken, zu unterstützen. Wir sind sicherlich Milliardenbeträge, über die wir in längerer Zeit dann reden werden. Ohne diese Maßnahmen, Unterstützung des Bundes, werden die Länder vielfach nicht in der Lage sein oder nicht in der Lage sein, Maßnahmen durchzusetzen oder nur sehr viel verspätet, womit wir weiter ins Hintertreffen geraten, gerade wenn es darum geht, reibungslos hier arbeiten zu können. Man muss aber auch anerkennen, dass vieles seit Verabschiedung passiert ist. Cuxhaven hat gerade 100 Millionen zugesagt bekommen. In den Schienen ist was gekommen. Wir haben Investitionsaufwuchsmittel oder Investitionsmittelaufwuchs gesehen im Haushalt des Verkehrsministeriums. Gleichwohl gilt es jetzt darum, die Verwaltung in die Lage zu versetzen, dieses auch zu verbauen. Wir werden sicherlich noch darüber sprechen, wie die Situation insbesondere bei der WSV ist. Wir haben da regelmäßig Diskussionen darüber. Muss man diese ausnehmen von möglichen Personalstreichungen? Wir glauben ja. Wir müssen abwarten, die Evaluierung, die am Laufen ist, haben wir noch nicht gesehen. Wir haben immer noch nicht gesehen eine kritische Aufgabenkontrolle. Vielleicht kann man auch die Verwaltung von bisherigen anderen Aufgaben entlasten, um sie weiter zu konzentrieren. Jedenfalls wird da sehr viel schon auch angesetzt, gerade in vielen Projekten im Norden, um unter schwierigsten Umständen vieles umzusetzen. Wir sehen gerade, wie die Herstellung der Fahrtiefe auf der Elbe, die angegangen wird, wo leider Schwierigkeiten in der Elbmündung sind, die die Verwaltung definitiv nicht zu vertreten hat. Wir sehen die Arbeit unermüdlich an den Schleusen, an dem NOK und anderen Bereichen. Dies muss weitergehen. Und deswegen gehört zu der Frage, wie viel Mittel man zur Verfügung stellt, auch die Frage, wie man dann einen organisierten, effizienten Verarbeiten oder einen Prozess organisiert, eine Struktur und eine Verwaltung, wie dies verarbeitet werden kann. Was wir uns wünschen würden, und da hat die Hafenstrategie leider auch noch nicht die Antworten gegeben, wie wir uns das so gewünscht haben. Es ist eine engere Vernetzung zwischen Bund und Länderbehörden. Es nützt nichts, wenn der Bund sehr forsch vorangeht, vielleicht auch mit viel Geld etc. und dann die Vernetzung mit den Landesbehörden nicht immer so klappt, wie das wünschenswert ist. Da würden wir uns viel mehr Verzahnung und Verengung dann vorstellen wollen. Soweit erstmal für diesen Punkt. Ansonsten würde ich, glaube ich, jetzt für die nächsten Fragestellung weitergeben wollen. Dann spare ich die 2 Minuten, kriegt ihr hinten drauf?
Nein, die kann ich Ihnen leider nicht gut schreiben. Aber ist auch nicht schlecht unter dem Zeitfenster, wenn wir eben schon das sagen, was wichtig ist und unsere Position deutlich machen, aber dann vielleicht die 8 Minuten nicht immer ganz ausschöpfen. Dann darf ich jetzt dem Herrn Hoseus das Wort geben. Auch maximal 8 Minuten.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Herren und Damen Abgeordneten für die Gelegenheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. Um die Fragen, die gestellt wurden, zu beantworten und vielleicht ein bisschen einzuordnen, würde ich ganz kurz auf die wirtschaftliche Lage der deutschen Seehäfen aktuell eingehen. Und diese Lage ist trotz einiger Lichtblicke insgesamt äußerst schwierig. Lichtblicke gab es, weil die Passagierzahlen im vergangenen Jahr gestiegen sind auf 28,4 Millionen Fahrgäste. Und auch der Umschlag von Energieträgern ist gewachsen, allerdings aus leidlich bekannten Gründen. Hingegen der Güterumschlag in deutschen Seehäfen ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 4,1% gesunken. Es waren nur knapp 268 Millionen Tonnen Güter. Wichtig ist, in den wichtigen Segmenten, um die es häufig geht, waren die Rückgänge noch viel, viel ausgeprägter. Der Umschlag beladener Container beispielsweise ging um etwa 10% zurück. Insbesondere bei Importen, also bei den Dingen, die Unternehmen und Verbraucher im Ausland kaufen, gab es Einbußen. Und das ist ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Lage unseres Landes. Entsprechend sind die wirtschaftlichen Ergebnisse der Hafenbetriebe ausgefallen. Und entsprechend ist die Investitionskraft der Unternehmen und der Infrastrukturbetreiber geschwächt. Auch mit Blick auf die Marktanteile leiden wir. Bei den Marktanteilen im Vergleich der Häfen Antwerpen, Danzig, Rotterdam mit den deutschen Seehäfen verzeichnen wir sowohl im Stückgutbereich als auch im Containerbereich seit Jahren rückläufige Marktanteile. Gleichzeitig steht die Hafenwelt vor riesigen Aufgaben. Investitionen in neue Geräte und Anlagen, in die Digitalisierung und insbesondere in die Energiewende. Als Hafenwirtschaft trifft uns die Energiewende besonders, mehr als andere Wirtschaftszweige. Denn wir müssen auf 3 Ebenen umstellen. Im Eigenbetrieb, in der Versorgung der Schifffahrt und in der Versorgung von Deutschland insgesamt. Und in allen Bereichen stellt die öffentliche Hand immer neue, immer teure und immer eilige Anforderungen an uns. Baut mal eine LNG-Infrastruktur, baut mal eine Wasserstoffinfrastruktur, macht mal Offshore-Wind, fahrt das ukrainische Getreide ab, versorgt Europa mit Öl und Kohle. Und damit bin ich auch bei der Frage, warum und wie sehr sollte der Bund die deutschen Seehäfen unterstützen? Der Bund muss die Infrastrukturbetreiber in den Seehäfen mit mehr als den aktuell 38 Millionen Euro pro Jahr unterstützen. Weil es neben der Wirtschaftsförderung für Regionen um das Gelingen der Energiewende, die Versorgungssicherheit des Landes und die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates geht. Bei den 38 Millionen Euro, die ich erwähnt habe, geht es um die Finanzhilfen, die im Gesetz über Finanzhilfen des Bundes nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes an die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein für Seehäfen vorgesehen sind. Es geht um Mittel, die direkt im Hafen zu nutzen sind. Dieser Betrag von 38 Millionen Euro wurde seit 2001 nicht angefasst. Wie gesagt, wir stehen vor riesigen Aufgaben und riesigen Investitionen. Wir wollen zum Beispiel Offshore-Windkraft massiv ausbauen. Dafür hat das Bundeswirtschaftsministerium durchaus zu Recht sehr ambitionierte Zielvorgaben gemacht. Doch um diese Ziele erreichen zu können, müssen Hafenflächen erweitert werden, um die Bauteile für die Offshore-Windanlagen in die Außenwirtschaftszone zu verbringen. Allein für Niedersachsen werden hier mindestens 200 Hektar an zusätzlichen Hafenflächen gebraucht. Und um das mal ein bisschen einzuordnen, 200 Hektar zum Vergleich, der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven hat als Hafenfläche etwa 130 Hektar und hat 1 Milliarde Euro gekostet, und zwar vor 15 Jahren. Daran können Sie schon die Finanzbedarfe erkennen, die da mit der Hafenwelt verbunden sind. Herr Ploss, Sie hatten nach dem Sofortprogramm Deutsche Seehäfen gefragt. Ich will da 5 Punkte im Wesentlichen nennen. Es gibt noch viele andere, die man eigentlich sofort angehen müsste. Ich fange mit diesen hier an. Wir haben in Deutschland mit der Einfuhrumsatzsteuer ein Steuersystem im Retro-Look, sozusagen das Beste aus den 70er und 80er Jahren. Kompliziert, teuer, ein Bürokratiemonster. Diesen Donnerstag, also wirklich sofort, in der Finanzministerkonferenz steht das Thema auf der Tagesordnung. Und Bund und Länder sollten endlich die Modernisierung des Erhebungsverfahrens zur Einfuhrumsatzsteuer beschließen. Zweiter Punkt. In dem Bundeshaushalt 2025, bei allen Nöten, die ja jedermann in Deutschland bekannt sind, müssen die Finanzmittel für die Energiewende, die Versorgungssicherheit, die Verteidigungsfähigkeit für Wirtschaftswachstum eingestellt werden, und zwar über Investitionen in die deutschen Seehäfen. Drittens. Wir müssen jetzt massiv in die Verkehrsinfrastruktur des ganzen Landes investieren, deutlich mehr als bisher. Sicherheit, Infrastruktur, Bildung, Perspektive, das sind die Top-Prioritäten. Es geht nicht darum, Armut zu verwalten, sondern Wohlstand zu generieren. Alle laufenden Wirtschaftsprogramme des Bundes müssen sofort dahingehend ausgerichtet werden, das ist der 4. Punkt, dass sie die Seehäfen ausdrücklich priorisieren. Das ist Gegenstand der nationalen Hafenstrategie. Bund und alle 16 Länder räumen den deutschen Seehäfen und den deutschen Binnenhäfen höchste Priorität ein. Das muss sich auch in den Wirtschaftsprogrammen des Bundes niederschlagen. Und letzter Punkt. Der Bund sollte bei der Europäischen Kommission umgehend die seit Jahren überfällige Nachprüfung des Beihilferahmens für Häfen und Schifffahrt einfordern, um ordnungspolitische Ungereimtheiten abzustellen und Wachstum zu fördern. Das sind unsere Punkte. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dann hat jetzt Herr Klingfort auch für 8 Minuten maximal das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage, die Einladung und damit die Möglichkeit, hier auch aus Sicht der im Hafen Beschäftigten einmal zu sprechen. Ich bin nicht nur bei Verdi als Ehrenamtlicher, sondern bin auch beim Gesamthafenbetrieb in Hamburg beschäftigt. Als Beschäftigte und auch als Gewerkschafter begrüßen wir natürlich ganz explizit, dass nun endlich eine nationale Hafenstrategie vorgelegt worden ist. Seit dem letzten nationalen Hafenkonzept ist ja einiges an Zeit vergangen, und wir begrüßen das nicht, dass das Intervall nicht noch weiter aufgeschoben wird und nun endlich mal, ich glaube, auch dem, was Hafenpolitik bundesweit an Bedeutung haben sollte, Rechnung getragen wird. Trotzdem haben wir natürlich auch einen besonderen Blick darauf. Ich möchte auf die Frage eingehen bezüglich Ausbildung und Qualifizierung. Das ist der gesamte Abschnitt 4. Und ich möchte gedanklich einmal das nationale Hafenkonzept von 2015 neben die nun vorgelegte Strategie legen. Und wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, dass 2015 sich ein roter Faden durch das Papier zieht im damaligen, ich glaube, Abschnitt 5 ist das gewesen, Ausbildung und Qualifizierung, der darauf abzielt, Beschäftigung im Hafen zu halten. Beide Papiere gehen davon aus und richtigerweise davon aus, dass wir uns in einem Transformationsprozess der Hafenarbeit befinden, dass sich Hafenarbeit sehr deutlich wandelt und damit die Anforderungen an uns Hafenarbeiter ebenfalls sehr deutlich wandelt. 2015 allerdings geht das Papier ganz grundsätzlich davon aus, dass die Beschäftigten im Hafen zu qualifizieren sind, mitzunehmen sind, fit zu machen für die dann sich wandelnden Tätigkeiten. Das ist meiner Ansicht nach ein richtiger Ansatz gewesen, ein Ansatz, der sich, so wie wir feststellen müssen, leider in der nun vorgelegten nationalen Hafenstrategie sehr deutlich geändert hat. Das ist zwar als Ziel im allgemeinen Teil des Abschnittes so beschrieben. Wenn wir uns dann aber die Maßnahmen tatsächlich mal angucken, dann werden wir feststellen, dass es dort viel weniger darum geht, irgendwie bestehende Arbeit dahingehend zu qualifizieren, also die Kollegen dahingehend zu qualifizieren, weiterhin die Tätigkeiten auszuüben, sondern es geht vor allen Dingen darum, Infrastrukturen zu schaffen, wie von außen Qualifizierung ermöglicht wird, welche neuen Lehrkräfte eingestellt werden müssen, was für Plattformen eingerichtet werden müssen und so weiter. Was wirklich auf der Strecke bleibt, und das bedauern wir sehr, ist der Anspruch, der 2015 noch erhoben worden ist, dass die Kollegen nach Möglichkeit an Bord bleiben. Und ich finde, deutlich kann man das machen an der Einzelmaßnahme 4.8. Da geht es um die Einrichtung einer operativ orientierten Dialog- und Transformationsplattform für Beschäftigte in der Hafenwirtschaft. Diese Maßnahme geht ganz grundsätzlich davon aus, dass, wenn die Transformation weitergeht, wir im Hafen einen Fachkräftemangel haben werden. Das heißt, bei aller Qualifizierung werden es am Ende nicht genug Leute sein, die dann noch über sind. Ganz grundsätzlich folgt das der Förderlogik der IHTEC-Maßnahmen, wo es nicht darum geht, Arbeitsplätze zu erhalten, sondern zu gucken, obwohl es das Förderziel gibt, dass Arbeitsplätze erhalten sollen, geht es hier vor allen Dingen darum, neue Plätze von außen zu besetzen. Und diese Transformationsplattform hat dann als Ziel tatsächlich zu gucken, vor dem Hintergrund knapp gewordener Fachkräfte, wie kriegen die Einzelbetriebe das hin in den Häfen, die bitter benötigten Fachkräfte untereinander zur Not auszutauschen. Ich halte das, oder wir halten das insgesamt für einen ganz grundsätzlich falschen Ansatz. Wir halten den Ansatz 2015 für deutlich überlegener, zu gucken, wie kriegen wir es hin, dort Arbeit zu erhalten. Und als Möglichkeit des Fachkräfteaustauschs zwischen den einzelnen Betrieben gibt es ja bereits ein sehr deutlich gutes Instrument. Und das wären die Gesamthafenbetriebe oder generell die Poolsysteme, die es eigentlich in jedem Hafen gibt oder zumindest geben sollte. Und wenn als Antwort dann kommt, naja, aber es geht ja auch um Tätigkeiten, die bislang nicht von Hafenarbeitern traditionell ausgeübt werden, dann kann ich nur sagen, in Hamburg haben wir uns als Gesamthafen auf den Weg gemacht, gerade das zu beheben, auch neue Tätigkeitsfelder zu erschließen. Und das wäre meiner Ansicht nach der richtige Weg, auch hier vorzugehen und nicht zu gucken, wie können wir neue und dann womöglich auch noch oder mit Sicherheit auch schlechter tarifierte Arbeitsplätze schaffen auf Kosten derjenigen, die momentan vorliegen. Dass das passiert leider, also dass das geschehen würde, passiert leider immer wieder. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist die Neufassung der sogenannten Fachkraft für Hafenlogistik, die damals den vorherigen Seegüterkontrolleur ersetzt. Ich selber bin gelernte Fachkraft für Hafenlogistik. Der Seegüterkontrolleur damals eingruppiert in Lohngruppe 6. Die Fachkraft für Hafenlogistik, die letztendlich gar nicht großartig was anderes tut, nur halt moderner, ist eingruppiert in Lohngruppe 5, weil man irgendwie vergessen hat, das vorher vernünftig zu regeln. Das heißt, im Zuge dieser ganzen Transformierung müssen wir darauf achten, dass wir hier nicht sowohl Arbeit abschaffen, also Arbeitsplätze abschaffen, als auch die Tarifierung derselben gefährden. Das wäre uns ein zentrales Ziel. Und die restlichen 2 Minuten gebe ich gerne zurück.
Vielen Dank. Dann darf ich jetzt dem Herrn Mewis das Wort geben, auch ebenfalls maximal für 8 Minuten.
Schönen Dank. Ja, Mewis mein Name. Ich bin bis vor 1,5 Jahren noch draußen gewesen, also nicht vom Ofen gesessen, sondern draußen. Und da habe ich eine 50-jährige Veränderung in meinem Berufsleben feststellen dürfen, die nicht positiv ist. Wenn es um den Fachkräftemangel geht, habe ich also in der Zeit alles, was hinter mir kam, verloren. Also ich wurde zweiter Offizier, ich wurde erster Offizier, hinter mir kam kein deutscher zweiter oder dritter nach. Die Basis unseres Berufs wurde damit zerstört, dass man in der Mannschaftsstruktur anfing, nun vermehrt auf internationale Crews zu gucken, weil die zu Heimatlohntarif bezahlt wurden. Damals haben sich Leute dafür eingesetzt und die Reedereien in Deutschland fingen an, an einem Doppelpatent zu basteln, damit sie die wenigen Leute, die sie hatten im technischen und nautischen Bereich, beibehalten, aus 2 mach 1. Also das wurden Spezialisten, die sollten sowohl in der Maschine wie auch an Deck oder andersrum Offizier oder Ingenieur werden, nur dass beides Offiziere sein sollen. In der Endposition wurden sie aber wieder entweder Kapitän nach Talent und Können oder leitender Ink. Damit hatten wir mittelfristig für den Nachwuchs ein Signal gegeben, ja, man fängt ja nicht als Kapitän an, ja? Man muss ja unten anfangen. Oder sehe ich das verkehrt, trotz Balance des Lebens und was alles kommt. Dann wurden wir bei der Hamburg Süd bin ich gefahren, also eine sehr gute Reederei. Ich möchte sie loben, sie gibt es leider nicht mehr. Daran habe ich keine Schuld. Aber es ist so, die haben uns gut ausgebildet, die haben uns eine Perspektive geboten. Die haben Tarif bezahlt. Und ich habe kennengelernt, wie man überhaupt als junger Mann, das war ja die Frage, wie komme ich heute als junger Mann überhaupt an so einen Job ran? Ich bin familienbedingt belastet. Mein Vater war bei der Hala, so ein kleiner Wirbelwind. Und ich durfte als Junge auf die Schuppen mitkommen und habe im Hala-Lager gewühlt und habe natürlich auch ein Schiff besichtigt. Und da war ein norwegischer Kapitän, der mich so begeistert hat, dass ich meiner Mutter sagte, also ich werde Kapitän. So viel Glück können Sie heute gar nicht haben, dass Sie solche Verrückten finden. Sie müssen jungen Leuten, meinetwegen möglichst mit Abitur, aber ich sage Ihnen auch eines, nicht die Abiturienten sind immer die Besten für sowas. Sie müssen diese Leute heute begeistern können. Und das konnte damals die Hamburg Süd. Ich durfte nämlich auf einem Traumschiff fahren als Ferienfahrer. Das ist eine ganz alte Methode und ich kann die nur empfehlen, weiterzumachen. Und ich weiß, Hapag-Lloyd macht es ja. Und auch die kleinen Räder hinterm Deich, einige machen das. Ich spreche vom alten Land, nicht die auf dem Norden. Die Norden sind immer so ein bisschen schlitzohrig. Da müssen wir aufpassen. Und der Verband Deutscher Räder unterstützt das ja sogar. Wobei ich sagen muss, der Verband Deutscher Räder hat gemeldet 1800 Containerschiffe. Die größte Flotte Containerschiffe betreiben die Deutschen. Managen sie, finanzieren sie. Leider haben wir von diesen Schiffen nur 200, ich sag mal, ich runde freundlich auf 60, ist einer weniger. Und das ist Stand Februar unter deutscher Flagge. Und davon ist die Hälfte noch unter dem internationalen Schiffsregister, also die Billigflaggen. Es gehören nämlich auch noch Behördenfahrzeuge und Bundeswehrfahrzeuge dazu. Ist mir egal, es ist im Verhältnis zu 1800 ein bisschen wenig. Und der VDR hatte ein Problem mit der Kriegssituation Kroatien und Ukraine und Russland. Wir hatten nämlich mittlerweile sehr viele ausländische Kräfte durch Crewmanager aus den Ländern. Die fallen jetzt immer mehr raus und immer weniger sind available, weil sie andere schreckliche Aufgaben übertragen bekommen. Und jetzt hat er gesucht, 50.000 Mann mit Zertifikaten, um diese Lücke zu stopfen. Sehen Sie, und wir sind nicht in der Lage für Europa, muss ich dazu sagen. Wir sind nicht in der Lage, das aus eigenen Beständen abzudecken in jedem Dienstbereich, weil wir von so vielen Leuten träume ich mal, das kriegen wir nie wieder hin. Aber er hat das hinbekommen, dass also zusätzliche internationale Arbeitskräfte angeworben werden konnten. Die Zertifikate wurden sogar anerkannt in der Masse. Das hat ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, sagt er. Aber ich kann mit Herrn Dr. Kröger reden, mit ihm kann man auch reden. Bloß ich habe in all meiner Zeit festgestellt, man muss ihn immer wieder erinnern, das müssen wir eigentlich alle tun, dass er auch mal sein Versprechen hält und Deutsche einstellt. Das hat schon ein Herr Professor Huth gefordert aus Hamburg, das hat der VDKS gefordert. Ich habe so viele Sitzungen an Land in meinem nautischen Verein mitgemacht. Wir haben immer mehr Leute abgegeben und verloren, trotz Doppelpatent. Das Doppelpatent wurde wieder abgeschafft. Ich will Ihnen nur kurz sagen, alles die Zukunftsperspektiven, die mal auf dem Weg waren, die das sein sollten, die das bringen sollten, sind nicht mehr da. Dann wurden Seemannsschulen abgebaut, der nautische Nachwuchs konnte gar nicht mehr lernen. Und dann wurden selbst die Seefahrtsschule in Hamburg, für Hamburg war das ein dolles Ding, dass das Ding geschlossen wurde. Und das war ein Signal nach außen, hat keinen Zweck mehr. Wie kriegen wir nun trotzdem, und ich meine, wenn wir Nachwuchs, nautischen und technischen Nachwuchs auf See kriegen, die Werften, die Behörden, BSU, mir fällt ein, German by Traffic wird nautisch von uns überwacht, das Havariekommando. Wir haben in den Häfen, wir haben die Lotsen, da komme ich gleich Frage 2 zu. Oh, muss mich sputen. An Bord rede ich nicht so viel, aber Entschuldigung. Da haben wir Möglichkeiten und könnten Lücken schließen, wenn wir wieder junge Leute begeistern. Durch Mitfahren, durch Takt der offenen Türe, Schulvorträge, Arbeitsämter oder wie man sie heute nennt, dass die aufklären müssen und ran müssen nach draußen, um den Job interessant zu machen. Denn interessant ist er nach wie vor. Man muss nur die Leute auch an die Hand nehmen und in guten Schiffsladungen übergeben, dass sie vernünftig ausgebildet werden. Das kann die Süd nun leider nicht mehr machen, aber Hapag-Lloyd tut es immer noch. Und ich sehe auch Berichte und ich habe auch Kontakt mit Kollegen. Die Schüler und die da kommen, sind immer begeistert, dass es diese Möglichkeit gibt. Wie viel davon hängen bleiben? Es ist nicht mehr die Masse. Ich muss leider sagen, der Zug oder das Schiff ist abgefahren. Wir kriegen, Tarif muss bezahlt werden, 1:1 angeboten werden, alles so Schlagzeuge, um die Work-Balance zu liefern. Das kann man alles handeln. Ich habe das jahrelang gemacht. Man muss nur die richtigen Partnerinnen finden, dann hält das auch.
Und dann geht das. Darf ich zur Frage 2 nur eins sagen? Lotsen ohne nautische Ausbildung. Ja, mein lieber Mann, wenn dann die SDCW ausgebildeten Kapitäne, die Elbe und die Weser, Herr Schmidt, hochkommen. Und da ist einer unbedarft, so wie sie halt sind. Und jetzt kommt noch ein toller Lotse dazu, der das ganze Handwerk nur im Simulator geleitet hat. Ich habe extra mit einem Lotsen noch darüber gesprochen. Er sagt, mein Gott, ich muss in die Simulation für die LNG-Tanker da, Brunsbüttel und Stade. Ich kann Ihnen sagen, im Simulator sieht alles Ski und Glück aus. Wenn man nicht mal ein Schiff, ich sage jetzt Seemannssprache, unterm Arsch hatte und merkt, wenn die Birne abzieht und Sie können nichts mehr machen, außer massiv eingreifen, wenn Sie dieses Gefühl für Schiff, Seemannschaft nicht in der Praxis erlebt haben, dann wird es langsam gefährlich. Sie können im Simulator tolle Übungen machen. Sie können dort Übungen machen, die auch mal auf Grund gehen, die daneben gehen. Das können Sie sich merken. Aber in der Natur sehen 80 Meter anders aus, ob Sie volle Zugkraft beim Schlepper haben und so weiter. Ich halte, die Lotsen sind gezwungen, eine neue Ausbildung zu machen, aber sie müssen sehr vorsichtig rangehen und eventuell die Ausbildungszeiten, die Praktikantenfahrzeiten zu verlängern, damit Gefühle und Kenntnisse und Sachkenntnisse, ich bin im Minus, rüberkommen. Ich hatte noch viel mehr, aber das gebe ich ganz schriftlich hinterher. Schönen Dank. Ich habe noch eine Frage in eigener Sache. Ich kriege leider eine Tablette. Darf ich da mal eben kurz irgendwie hin?
Natürlich dürfen Sie das.
Dann darf ich jetzt Frau Schwiegershausen-Gütt das Wort.
Auch für 8 Minuten?
Maximal für 8 Minuten.
Genau, ich sehe gerade. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Als erstes würde ich gerne sagen, auch wir wollen noch eine schriftliche Stellungnahme nachreichen. Ich hatte mit dem Ausschusssekretariat dazu mich in Verbindung gesetzt. Das machen wir noch zeitnah. Das bitte ich in dem Moment nur an der Stelle jetzt für jetzt erstmal zu entschuldigen. So, das waren ja viele Fragen. Ich werde mal gucken, dass wir das in der gegebenen Zeit abarbeiten können. Die erste Frage zielte auf die Sicherung der Beschäftigung in den Seehäfen ab und wie wir Arbeitsbedingungen verbessern können. Und auch mir ist aufgefallen, als ich auf den Antrag geguckt habe, neben vielen anderen Dingen oder wo ich auch Schwächen sehe, ist eine der größten Schwächen, dass es einfach keinen Verweis auf Beschäftigung gibt. Menschen kommen in dem Antrag, so wie er jetzt vorliegt, nicht vor, aber Seehäfen werden auf lange Zeit nicht ohne Menschen funktionieren. Davon ist auszugehen. Die Frage allerdings ist, wie viele Menschen es noch braucht im Hafen der Zukunft. Und das ist eine Frage, wo es bis jetzt noch keine konkrete Antwort darauf gibt. Fakt ist, wir haben die digitale Transformation, darauf aufbauend die Automatisierung und es gibt eine ökologische Transformation. So. Was wir aber wollen ist, das Ganze muss natürlich auch sozial stattfinden. Der Begriff sozial-ökologische Transformation hat Eingang gefunden in die nationale Hafenstrategie. Das nehme ich durchaus wohlwollend zur Kenntnis. Gleichwohl in dem vorliegenden Antrag findet sich das mit keinem Wort erwähnt. So, wir müssen davon ausgehen, dass Beschäftigung Stand heute abgebaut werden wird in den Seehäfen. Bauer muss, glaube ich, selber nicht irgendwie die Situation schönreden. Es wird so sein. Und bis heute kann aber noch kein Unternehmen konkretisieren, welche Berufsbilder in welchem Umfang neu entstehen werden. Auch das ist Fakt. Ich finde, das muss man, also zumindest wir erkennen das an. Und man wird ja immer gern gesagt, wir müssen immer qualifizieren ins Unendliche und das klappt für alle. Das wird so nicht funktionieren. Unseren Schätzungen nach wird die Auswirkung der Digitalisierung und Automatisierung in den Seehäfen zu einer vergleichbaren Beschäftigungswirkung führen wie die Einführung des Containers. Das gibt durchaus Berechnungen, die in die Richtung gehen. Und das wäre eine gravierende Auswirkung, vor allen Dingen, aber nicht nur im gewerblichen Bereich. Ich finde, auch das muss man ehrlicherweise sagen, weil das Auswirkungen haben wird, Automatisierung, wenn die Brücke automatisch fährt und nicht mehr gesteuert wird, im 1:1-Verhältnis von einem Menschen beispielsweise, perspektivischen Unternehmen planen das, hat das Auswirkungen. Aber auch im nicht gewerblichen Bereich, also im kaufmännischen Bereich und auch im technischen Bereich, wird es Auswirkungen haben. Deswegen brauchen wir eine gemeinsame Qualifizierungsoffensive mit dem gemeinsamen Bildungsträger Marco, um die Beschäftigungswirkung der Transformation nach Möglichkeit positiv zu gestalten. Die deutschen Seehäfen bestechen durch Zuverlässigkeit und Qualität. Ich glaube, da sind wir uns, mindestens waren wir uns da mal einig. Wir leisten einen guten Job und das sollen sie auch in Zukunft. Deswegen müssen wir aber tunlichst darauf achten, Billigkonkurrenz durch starke Vorschriften zu vermeiden. So. Was meine ich konkret damit? Jetzt ist es just so, dass morgen das Tarifvertragsgesetz sich zum 75. Mal jährt. Morgen ist 75 Jahre Tarifvertragsgesetz und ich finde, das ist ein super Anlass, genau darauf nochmal zu gucken. weil es nicht sein kann, dass wir angesichts des Investitionsstaus die Wettbewerbsfähigkeit versuchen, auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. Was meine ich damit? Wir haben hier beispielsweise den Punkt 3 im Antrag, wo es um Cuxhaven geht. Ja, die Energiewende Deutschlands muss mit qualifizierten Beschäftigten und tarifierten Arbeitsplätzen bewerkstelligt werden. Dafür braucht es unserer Meinung nach vor allen Dingen Sozialvorschriften bei der Vergabe und den Ausschreibungsverfahren. Investitionen von Steuergeldern, was jetzt Subventionen in dem Falle sind, muss auch einen Mehrwert für eben jene Steuerzahlerinnen haben. Ich meine damit konkret tariflich abgesicherte Arbeitsplätze in diesem Fall. Und Ähnliches gilt auch, möchte ich anfügen, nicht nur für den Fall hier unter Punkt 3 im Antrag, sondern auch wenn ich auf Punkt 5 gucke, auf die Seeschifffahrt. Da wird darauf abgestellt, dass es eine entsprechende Förderung auch nochmal von Schifffahrtsunternehmen geben soll im Zuge einer ökologischen Transformation. Und auch da möchte ich anmerken, dass Subventionen in eine ökologische Transformation auch immer sozial sein müssen. So. Und da, also konkret beispielsweise in dem Falle, es gibt, das haben wir bei der letzten Anhörung, manchmal habe ich den Eindruck, bin ich bei Herrn Geißler, wir erzählen gefühlt immer das ähnliche Dinge, ne? Das bewegt sich so wenig, aber tatsächlich ist es so, und das Beispiel habe ich beim letzten Mal hier auch eben schon gebracht, das ist völlig in Ordnung, eine ökologische Transformation auch in der Schifffahrt zu fördern, aber dann muss sie entsprechend sozial sein. Warum schreiben wir nicht entsprechend beispielsweise das Fahren der deutschen Flagge vor oder dass entsprechende Unternehmen, die gefördert werden, auch wirklich Arbeitsplätze schaffen für deutsche Seeleute, um genau dieses maritime Know-how zu sichern. So, das sollte doch eine Voraussetzung sein für Subventionierung von Schifffahrtsunternehmen. Und da stelle ich außer Frage, ob diese Subventionierung für manche Unternehmen wirklich notwendig ist oder nicht, weil das gibt namhafte Reedereien oder eigentlich haben fast alle Reedereien von den letzten Jahren groß profitiert. So. Wenn ich dann gucke auf die zweite Frage, da war ja konkret noch mal gefragt, Herr Schmidt, wie können wir Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften fördern, um auch die hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards in den Seehäfen aufrechtzuerhalten? Das knüpft auch an die erste Frage. Also was müssen wir machen? Wir müssen Arbeitsplätze sichern, wir müssen Beschäftigungsperspektiven entwickeln, wir müssen Menschen qualifizieren, aber auch gute Arbeitsbedingungen sichern. Und das geht, ohne redundant sein zu wollen, wieder nur mit konkreten Vorschriften, beispielsweise zur Zugangsberechtigung zum Job durch Qualifikationsstandards. Sie haben ihrerseits auf die Hafenarbeitskarten verwiesen, auf das Modell der Hafenarbeitskarten, was wir haben. Und dadurch auch die Möglichkeit haben, Arbeitsplätze in Zahl, aber auch in Qualität abzusichern. Wir haben mit unserem gemeinsamen Bildungsträger ein bewährtes System der gemeinsamen Fortentwicklung, also ein bewährtes System zur Qualifizierung von Hafenbeschäftigten. Auch da hat Herr Klingfort schon mal darauf verwiesen, was wir haben mit dem Hafenfacharbeiter beispielsweise. Und da liegt es doch jetzt auch an uns, entsprechende Qualifikationsmaßnahmen fortzuentwickeln und Ausbildungsstandards zu definieren. So. Aber auch hier zeigt die Erfahrung, wir brauchen konkrete Vorschriften und eine stärkere Regulierung. Eine stärkere Regulierung und, das ist tatsächlich nochmal dem Punkt wichtiger, eine nachhaltige Kontrolle von Vorschriften. Das Ziel muss doch sein, Arbeitsplätze zu sichern und die strategische Handlungsfähigkeit der maritimen Wirtschaft in Deutschland aufrechtzuerhalten. Jetzt hatten Sie konkrete Beispiele gebracht und ich finde, daran kann man das nochmal ganz klar machen, weil in dem Fall schafft doch Regulierung Klarheit, aber auch eine Chancengleichheit. Wir haben das Thema Laschen ist Hafenarbeit, auf das haben Sie abgestellt. Laschen ist Hafenarbeit heißt, für die, die mit dem Thema noch nicht weiter vertraut sind, Ladungssicherungsarbeiten von qualifizierten Hafenarbeiterinnen ausführen zu lassen, um Seeleute zu schützen, aber auch notwendige Ruhezeiten für andere Tätigkeiten an Bord zu ermöglichen. Was wir jetzt sehen, ist, dass immer mehr Unternehmen und nicht nur die kleinen, sondern auch die großen, beispielsweise Costco, die Seeleute benutzen, um Ladungssicherungsarbeiten durchzuführen. Das ist ein Bruch und das ist ein Paradigmenwechsel, weil bisher ist das auf großen Schiffen so nicht hat das nicht stattgefunden. Und da muss man einfach ran. Es gibt eine bestehende Beschlusslage in Hamburg, es gibt eine bestehende Beschlusslage in Bremen, die muss endlich umgesetzt werden und Niedersachsen muss entsprechend nachziehen. Und ich habe noch 42 Sekunden. Festmacher, das haben Sie ebenfalls thematisiert. Ja, wir müssen auch Standards für Festmacher in der jeweiligen Hafenverordnung vorschreiben, um Qualität zu sichern und auch vor allen Dingen Billigkonkurrenz abzuwenden. Und zu guter Letzt möchte ich noch mal auf eines meiner Herzensthemen Schleppschifffahrt abstellen. Auch da geht es vor allen Dingen nochmal darum, das maritime Know-how an Bord durch Besetzungsvorschriften zumindest zu halten, unfairen Wettbewerb und Ratenkampf zulasten der Arbeitsstandards, aber auch Arbeitssicherheit zu vermeiden und damit letztlich die Zufahrt zu Seehäfen und die Durchgriffsmöglichkeiten in Krisenfällen zu sichern. So. Leider ist niemand vom BMDV heute da, aber auch da haben wir eine entsprechende Beschlusslage, die es bitte endlich gilt umzusetzen.
Vielen Dank. Na, das war eine Punktlandung. Und jetzt darf ich der Frau Wegener noch das Wort geben, auch maximal für 8 Minuten.
Dann schon mal herzliches Dankeschön von mir, dass ich mich virtuell dazuschalten darf. Ich wollte einmal vorweg vermerken, dass ich als Sachverständige in meiner Funktion als Geschäftsführerin des Maritimen Cluster Norddeutschland hier bin. Das MCN kurz ist kein politischer Verband, sondern wir sind ein Innovationsnetzwerk. Genau, ich wurde unter anderem zum Thema Nachhaltigkeit, Kooperation und Monitoring befragt. Und da muss ich sagen, ich begrüße die nachhaltige Ausrichtung der nationalen Hafenstrategie sehr. Die nachhaltige Ausrichtung muss aber eben auch in der Umsetzung der Strategie zwingend berücksichtigt werden, um eben diese ökologischen Zielkonflikte, die oftmals entstehen, im Optimum schon frühzeitig zu vermeiden oder eben frühzeitig zu begegnen. Da erfordert es ein aktives Gegensteuern, das sollte man unbedingt im Blick behalten, damit nachher auch wirklich eine nachhaltige Umsetzung erfolgt und nicht nur vorher damit geworben wurde. Im Trailer zur nationalen Hafenstrategie wird ganz groß genannt, wir wollen im Bereich Umweltschutz vorangehen. Das finde ich sehr gut, das begrüße ich sehr. Das muss aber auch so gelebt werden. Und es ist natürlich ein ganz toller Punkt, der auch als Alleinstellungsmerkmal genutzt werden kann. Hier sind einige deutsche Terminals schon gut aufgestellt. Bei anderen stehen eben auch noch sehr große Investitionen an. Und wir können eben als deutsche Häfen- oder Hafenstandort Vorreiter bei der Einführung entsprechender Techniken und Projekte und Prozesse sein. Und das Thema Nachhaltigkeit ist dann sicher auch für den einen oder anderen im Bereich Nachwuchs ganz spannend und zieht einfach Nachwuchskräfte mit sich. Ja, das Thema Entwicklung der Häfen zu Energy Hubs. Da ist es sehr wichtig, dass man natürlich erstmal das Thema Umnutzung priorisiert. Das wird auch allen bewusst sein, bevor man dann Flächen neu in Anspruch nimmt, dass wir die neue Beanspruchung von Flächen einfach so gering wie möglich halten. Manchmal ist das natürlich nicht anders möglich, aber darauf sollte einfach ein Fokus liegen. Genau, es ist wichtig, keine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren zulasten der Umwelt durchzuführen. Also in meinen Augen sollte eher die Prozesslage beschleunigt werden, anstatt zu stark vereinfacht, wenn man das tendenziell so sagen kann. Ganz wichtig ist bei der Umsetzung der Hafenstrategie dann noch ein gutes Monitoring-System zu implementieren. Ja, nicht nur zur Umsetzung der Maßnahmen der Strategie, sondern eben auch, um die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten. Genau, das haben auch schon viele angemerkt. Ich mit meinem Nachnamen Buchstabenbeginn W wiederhole natürlich auch vieles, aber das große Manko bei den abgebildeten Maßnahmen sowie deren Umsetzung ist natürlich diese vorbehaltlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Da schließe ich mich absolut den ersten Rednern an, dass das in dem genannten Rahmen nicht ausreichen wird. Wir haben einen großen Katalog an notwendigen Maßnahmen, um eben den Hafenstandort Deutschland mittel- und langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen. Und da wäre es in meiner Sicht nochmal nötig, nochmal einen Blick drauf zu werfen, gemeinsam mit Bund und Ländern zum Thema Priorisierung vorzugehen, um eben auch zu schauen, wo gibt es gegebenenfalls föderale Begehrlichkeiten, dass man das einfach nochmal mit dem ganzen Blick von Bundesebene vielleicht etwas verzahnt. Genau, in diesem Sinne sollten Bund und Länder enger verzahnt miteinander arbeiten. Und das wären soweit meine Anmerkungen zu den Vorhaben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann steigen wir jetzt ein in die zweite Fragerunde. Und zunächst mal hat der Herr Kollege Schmidt wieder das Wort.
Die zweite Runde macht für uns der Kollege Stein.
Bitte, Herr Kollege Stein.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, die erste Runde hat gezeigt, dass uns als Sozialdemokraten natürlich besonders wichtig ist, auch die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten und von Perspektiven, dass die eng zusammenhängen, auch mit wirtschaftlichem Erfolg. Und wir können das, glaube ich, auch an der erarbeiteten Hafenstrategie sehen, dass wir das, was die Bundesregierung vorgelegt hat, die auch jetzt hier als Sachverständige zum Teil eingeladen sind, auch ein großer Erfolg sein kann, wenn denn viele Maßnahmen umgesetzt werden. Und es ist natürlich auch viel Teamspiel dafür erforderlich. Und man sieht auch bei den Maßnahmen, die man durchgeht, dass dort Länder, Gemeinden gefragt sind, dass da Hafenakteure gefragt sind. Und ich glaube, es wäre auch wichtig, dass die Union auch mit der Beteiligung der Länder dort auch eine konstruktive Rolle spielt. Das würde ich mir wünschen, weil gerade in dem Infrastrukturbereich liegen natürlich viele Dinge brach, die das einen wahrlichen Aufholmarathon bedürfen. Das ist ja hier kurz angeteasert worden, die Infrastruktur, ob das Brücken sind, ob das Kaianlagen sind, ob das Schleusen sind. Der Sanierungsbedarf ist sehr hoch. Die angeschobenen Baumaßnahmen dauern in der Regel relativ lange. Das ist, glaube ich, eine Problematik. Ich würde an Herrn Lobeck von dem sozusagen Bundesverband öffentlicher Binnenhäfen die Frage stellen, wie beurteilt er die Situation der Infrastruktur, nicht nur der wasserseitigen Infrastruktur, sondern die Häfen sind ja Knotenpunkte. Und gibt es da hinreichende Strategien, dass man dort diesen Marathon schneller und besser und zielorientierter gewinnen kann? Und was ist dafür im Einzelfall notwendig? Eine weitere Frage ist, es ist ja bemerkenswert, die gute Zusammenarbeit auch zwischen Binnenhäfen und Seehäfen in dem Zusammenhang. Da die Frage, wie sozusagen die Zusammenarbeit dort weiter beurteilt wird. Gibt es da vielleicht noch mal Potenziale, an welcher Stelle das besser werden kann? Zum Schluss, im Antrag der Union ist ja auch die Erwähnung gewesen, dass hinsichtlich des Personals der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, da haben wir ja die Situation gehabt, mit Ausnahme von einem Jahr, dass wir jetzt über viele, viele Jahre keinen Personalabbau hatten, sondern eher einen Aufbau hatten, aber gemerkt haben, dass die Stellen entsprechend nicht so zielorientiert besetzt worden sind, dass sie auch sehr schnell ins Machen kommen. Also ein Marathon lebt davon, dass man sich bewegt und nicht, dass man versucht, irgendwelche Regularien zu finden, dass man sich nicht bewegt. Deshalb auch noch mal die Frage an Herrn Lobeck, wie beurteilt er sozusagen die Ansätze, die jetzt in der WSV sind, sozusagen fitter und agiler zu werden? Und reicht da die Formulierung aus, die die Union dort in ihrem Antrag geschrieben hat?
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Ferlemann.
Ja, sehr geschätzter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stelle zwei Fragen an den Herrn de Riese. Herzlichen Dank für die Stellungnahme, die wir im Vorfeld schon bekommen haben, die sehr aussagestark zu unserem Antrag ist. Ich würde Sie bitten, vielleicht noch mal zu verdeutlichen, die Aufgabe, die Seehäfen haben, gerade auch für die verladende Wirtschaft, insbesondere bei dem Thema Energiewende, dass Sie noch mal vielleicht ein bisschen was zu der Bedeutung ausführen und dessen, warum man mehr Bundesmittel für diese Sache braucht. Und zum Zweiten die Frage der Seehafen-Hinterlandanbindung, warum es erforderlich ist und wie Sie das einschätzen, die Anbindung zu verbessern auf Straße, Schiene, also so Themen wie Kühlbrandbrücke, A26, A20, wenn Sie dazu noch vielleicht ein paar Ausführungen machen können.
Vielen Dank, Frau Kollegin Menge für die Grünen.
Dankeschön. Daran schließt sich auch meine Frage an, die sich allerdings an Herrn Hosseus richtet. Die deutschen Seehäfen haben im Austausch mit dem Hinterland ihre Bahnstrecken und haben vergleichsweise auch einen hohen Anteil an dem Schienenanteil zur Hafen-Hinterland-Anbindung. Um diesen weiter zu erhöhen und die Verlagerungseffekte zu erzielen, ist der Aus- und Neubau von Eisenbahninfrastruktur dringend erforderlich, zumal heute bereits einzelne Strecken überlastet sind und die Überlastungseffekte ja auch ganz stark den Gütertransport betreffen und zu häufigen Stillstand und Unterbrechungen führen. Welche Investitionen in das Schienennetz halten Sie für notwendig, um insbesondere die Resilienz im Netz zu verbessern? Ich fokussiere mich auf den Punkt 9. Im CDU-Antrag ist lediglich die Schiene unkonkret beschrieben, setzen auf Alpha E, während fünf Fernstraßenprojekte benannt sind. Mich interessiert aber vorrangig Ihre Einschätzung zum Schienennetz. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Bochmann, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine drei Fragen richten sich noch mal erneut an Kapitän Mewes. Wie Sie wissen, fordern die niedersächsischen Seehäfen tiefenunabhängige Vertiefung der Außenunterweser, also 13,5 Meter bzw. 12,8 Meter als Fahrrinnenanpassung. Sehen Sie gleiche Gefahren der aus unserer Sicht misslungenen Elbvertiefung auch für die Weser? Die Schiffe auf der Elbe müssen derzeit quasi im Slalomkurs fahren, wobei Kolkungen an den Deichen entstehen. Weiterhin fordern die niedersächsischen Seehäfen den Ausbau von Offshore-Windkraftanlagen. Meinen Sie, dass gerade diese Offshore-Anlagen eine Gefahr für die Schifffahrt darstellen und die Leichtigkeit und Sicherheit gerade bei Sturmlagen von nordwestlichen Winden beeinträchtigen können? Und meine dritte Frage: Haben wir für solcheartige oder derartige Havariefälle überhaupt dementsprechend viele und leistungsstarke Schlepper zur Verfügung, um diese Havarie quasi zu beenden oder aus einem Gefahrenbereich herauszubekommen? Danke.
Herr Kollege Kruse für die FDP-Fraktion.
Es juckt mich natürlich als energiepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion auch einen Kommentar zu den Fragen meines Vorgängers zu machen, denn die Frage, in welche Seewege frei sind, sind ja insbesondere mit den Ältermännern der Lotsenbrüder und vieler anderer abgestimmt worden. Deswegen verzichte ich jetzt hier auf eine Frage, aber will doch darauf hinweisen, dass dazu umfangreiches Wissen in den Gesetzgebungsprozess, der hier stattgefunden hat, eingeflossen ist. Deutschland steht ja vor großen Herausforderungen. Die investiven Rahmenbedingungen dieses Landes haben sich in den letzten 10 Jahren dramatisch verschlechtert. Wir waren mal auf Platz 6 der Länder der Welt. Wir sind mittlerweile auf Platz 22 abgerutscht und die damit einhergehenden Herausforderungen sind, glaube ich, allen bekannt und sind mittlerweile in der deutschen Wirtschaft, auch in der deutschen Hafenwirtschaft, spürbar. Wir sind in einer Situation, in der wir uns, glaube ich, dringend Gedanken machen sollten, wie wir die investiven Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland verbessern. Und ich glaube, auch deshalb ist es ja in der ersten Runde schon Thema gewesen, wie vielleicht auch der Staat dazu beitragen kann, die investiven Mittel für die Häfen, die von Bundesseite seit 2001 nicht mehr angehoben worden sind, dann jetzt auch zu featuren und zu erhöhen. Die in Aussicht genommene Unterstützung auch von Bundesseite für den Hafen in Cuxhaven, für den Offshore-Ausbau, zeigt ja beispielhaft, dass es auch konkrete Projekte gibt, wo viele Mittel dann auch von Bundesseite zur Verfügung gestellt werden. Ich könnte jetzt auch um die Absichtserklärung zur Kühlbrandbrücke, baldiges Planungsrecht zur A26 Ost und so weiter weitermachen, um auch zu zeigen, dass der Bund ja viele Aufgaben übernimmt, um auch die Häfen und ihre Verkehrsanschlüsse auch zu erhalten und auszubauen. Aber da das jetzt in der ersten Runde schon diskutiert worden ist, würde ich eigentlich gerne meine Frage mal auf den Bereich richten, der jetzt noch nicht so umfangreich beleuchtet worden ist, nämlich welche Aspekte sind eigentlich jenseits der finanziellen Ausgestaltung, die man sich immer besser wünschen kann, noch erforderlich, um die deutschen Häfen wieder fit zu machen? Meine Frage geht an Herrn Dr. Geißler.
Vielen Dank. Kollege Rixinger, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zwei Fragen an den Herrn Klingfort. Die erste Frage wäre, was aus seiner Sicht, aus Sicht der Beschäftigten, auch an dem Papier der Bundesregierung eigentlich noch fehlt oder auch an dem CDU-Antrag. Und das Zweite ist, wir haben ja viel gehört zur Qualifizierung der Beschäftigten, zur Qualifizierungsausbildungsoffensive in erster Linie auch zu pflegen, dass die Beschäftigten, die da sind, entsprechend qualifiziert werden. Was ergibt sich daraus aus Ihrer Sicht, Herr Klingfort, an Anforderungen an die politischen Entscheidungsträger?
Vielen Dank. Dann können wir in die Antwortrunde einsteigen und fangen an beim Herrn Dr. Geißler, der maximal 8 Minuten Zeit hat.
Vielen Dank. Ja, in der Tat, glaube ich, das hatte ich versucht vorhin auch schon darzustellen, haben wir mit der vorgelegten nationalen Hafenstrategie durchaus auch ein Maßnahmenpaket, was wir jenseits der Ausfinanzierung von Maßnahmen angehen können. Wir haben hier die ganze Thematik Entbürokratisierung endlich mal aufgelistet. Es gibt eine Initiative dazu. Aus unserer Sicht ist es nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum die deutsche Schifffahrtsverwaltung, insbesondere bei der Verkehrslenkung, aber auch bei der Umsetzung von Gesetzen, die in der Schifffahrt übliche englische Sprache überhaupt nicht verwendet, sondern eben Zeitverzögerungen entstehen, auch in der operativen, dadurch, dass man immer auf eine englische Übersetzung von Gesetzestexten wartet. Der Bund schließt internationale Übereinkommen ab mit kritischen Zeitfristen, vielleicht zum 1. Januar eine Umsetzung, vielleicht bei Ballastwasserauffanganlagen. Die Länder haben aber eine Übersetzung erst im April und die Schiffe fragen, wie gehe ich eigentlich damit um, und kassieren im Zweifel eine Strafe in Rotterdam, weil dann ein Agent selber einen Zettel ausgefüllt hat, wo drauf steht, hier gibt es keine Auffanganlagen. Punkt. Die Länder wussten überhaupt gar nichts davon, dass der Bund das unterschrieben hatte. Es gab keine Vernetzung. Diese Vernetzung muss besser werden. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass mit dem zunehmenden Mangel an Personal, auch mit dem Fachkräftemangel, mit dem Mangel an nautischem Personal, bisherige, ich nenne das mal Hinterhöfe, in einer gewissen Weise überdacht werden müssen. Muss man für jede Einheit in der Tat eine Lotspflicht haben? Oder könnte man zum Beispiel bei Crew-Wesseltransferschiffen im Offshore-Bereich wie Emshaven größere oder großzügigere Ausnahmeregelungen haben? Im Übrigen funken die Kollegen in Emshaven jedes Schiff, das aus Emden geht, an und sagen, komm doch zu uns, bei uns hast du großzügigere Lotsenausnahmemöglichkeiten, du kannst es auch auf Englisch machen. Das finden Leute ziemlich interessant mittlerweile in einer globalisierten Welt. Nur in der deutschen Verwaltung ist es nicht möglich, da beharrt man auf Amtssprache Deutsch. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass wir auch andere Themen haben, wie den Einfluss der organisierten Kriminalität auf die Häfen, gerade beim Drogenschmuggel. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Das ist ein Thema, das wir angehen. Da freue ich mich sehr über die Initiativen, die die Länder Bremen und Hamburg auch angegangen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon sehr ermutigend, dass man auch da im Zusammenschluss mit den Häfen Rotterdam und Antwerpen jetzt beherzigt vorgeht. Da darf man aber auch die Kolleginnen und Kollegen bei den Justiz- und Strafvollzugs- und Polizeibehörden jetzt nicht im Liegen stehen lassen. Also wenn die 100.000 Euro zusätzliche Mittel, die INOC zur Verfügung hat, zum Ende des Jahres auslaufen, es gibt dafür keinen Ersatz, dann müsste uns das beschämen, wenn uns das nicht gelingt. Punkt. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass es sicherlich sehr gut wäre, wenn wir uns mal die Punkte angehen, die den Markt beschäftigen. Das sind insbesondere die zukünftigen Möglichkeiten des Bebunkerns in den deutschen Hafenstandorten. Alternative Bunkertreibstoffe haben eine geringe Energiedichte. Das heißt, deutsche Häfen werden auch Bunkerstandorte. Ich weiß, das mögen viele nicht, weil dann LNG gebunkert werden sollte, Methanol, Wasserstoff etc., Ammoniak vielleicht. Das findet man blöd, das muss man seiner Wählerschaft erklären. Nichtsdestotrotz müssen wir diese Probleme angehen. Ich war Freitag in Tallinn, habe mir dort ein von einem Hamburger Unternehmen betriebenes Terminal angeguckt. Da kam dann die Meldung, dass eine Reederei zusammen mit der Port Authority Antwerpen, Riga, Helsinki und alle anderen auf dem Weg ein Rahmenübereinkommen über Anläufe gemacht hat und die Nutzung von Methanol nur nicht mit einem deutschen Hafen, weil wir in der Diskussion noch gar nicht so weiter sind, ob wir überhaupt Methanolbunkerung wollen. Zumal wir immer nach wie vor immer noch nicht bereit sind, über einen Multifuel-Ansatz zu sprechen. Wir würden uns hier so gerne wünschen, dass wir auch in der Förderungslandschaft, die meines Erachtens sehr stark nach amerikanischem Vorbild vereinfacht werden müssten. Am besten sollte man die Förderung nicht bei Projektträgern beantragen, sondern mit seinen Steuerberaterinnen besprechen. So läuft es nämlich da drüben, geht nämlich relativ schnell, dass wir da in einen Dual-Fuel-Bereich dann kämen. Wir müssen sicherlich auch darüber sprechen, das ist in dem Antrag der CDU sehr nett genannt, dass wir Level Playing Field schaffen müssen. Hier sehen wir insbesondere in der EU die einheitliche Anwendung von Zollanwendungen. Da tun wir uns sehr schwer, nicht nur im Vergleich Deutschland gegenüber Niederlande oder Belgien, sondern auch noch im Standortvergleich Brunsbüttel gegen Hamburg oder den Freihafen Bremen, wo wir jetzt zum Beispiel auch bei der Anwendung der Sanktionsvorgaben jetzt mit stehen gebliebenen russischen Waren drei unterschiedliche Aussagen hatten, wie wir überhaupt mit solchen Sachen umgehen. Das hat unheimlich sowas. Sind eigentlich über die kleinen praktischen Probleme, die dann irgendwie unheimlich viele Zeit binden, sehr anstrengend sind für die Verbände, für die Unternehmen, die aber in der großen politischen Bühne keine Rolle spielen. Es ist einfacher, 3 Milliarden Euro Subvention zu verlangen, als ein Wirtschaftsverfahren zu ändern. Wir sehen das an der Einfuhrumsatzsteuer und ich wünsche uns sehr, dass wir hier vorankommen, weil wenn wir uns einfach mal angucken, welche Warenhauskapazitäten in Rotterdam mittlerweile von Importeuren für die deutsche Industrie dort entstehen, haben wir nicht mehr viel Zeit, wenn wir nämlich noch mehr Waren haben wollen, die wir hier selber über unsere Häfen umschlagen. Insofern wünsche ich mir, dass alle hier zusammen vertretenen Parteien auch auf ihre Landesregierung einwirken, um diese Kompromisse zu finden, weil im Augenblick hängt das an den Landesregierungen, die diese Umstellung scheuen. Was mich Leider auch sehr vermisst in der Diskussion ist, dass wir nach wie vor und in der Tat täglich grüßt das Murmeltier in vielen Diskussionen nicht bereit sind, über bestimmte ideologische Schattenpunkte hinwegzuspringen. Zu dem Thema Laschenes Hafenarbeit gab es in den letzten 4 Jahren 2 Landesanhörungen oder Anhörungen auf Landesregierungsebenen. Dort ist sehr deutlich geworden, dass es keine Rechtfertigung für Arbeitsverbote für bestimmte Berufsgruppen gibt. Das Laschen gehört zur seemännischen Fahrausbildung. Es sind auch die Leute, die auf schwerer See oder in anderen Bereichen laschen, um die Sicherheit herzustellen. Und Herr Mewes wird das ja auch erlebt haben. Er wird nämlich dann, wenn das gelascht wurde, dann die Hafenarbeiter gehabt haben oder die Operativen, die sagen, du musst hier unterschreiben, dass alles richtig ist. Und man schickt meistens seine Leute selber noch unterwegs, um zu kontrollieren. Insofern ist da überhaupt gar kein Bereich gefunden. Diese Debatte erinnert mich in der Tat mit der Einführung des Containers. Da hatte man sehr stark darauf gedrängt, dass der Container die Lagerhalle nicht verlässt, sondern zur Erhalt der Arbeit dann eben diesen in den Lagerhallen lässt, der sollte dann dort B- und entladen werden. Das ist etwas, was wir nicht führen sollten. Wir sollten auch nicht versuchen, den Kohleschipper auf der E-Lok zu behalten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Transformation, die ansteht, und die werden wir alle hier im Raum nicht aufhalten, vernünftig gestaltet wird. In diesem Zusammenhang gehört auch für mich eigentlich die Notwendigkeit, mit bestimmten Mythen aufzuräumen, da auch die regelmäßig in den Anträgen zu finden sind, insbesondere immer der Mythos, dass mit der Tonnagesteuer ein wie auch immer unrechtmäßiger Wettbewerb für Linienreedereien verbunden sei, die dann ihrerseits den insbesondere Containerterminals das Leben schwer machen. Dass das Leben schwer für Containerterminals in Deutschland ist, ist in der Tat richtig. Da sind aber viele andere Faktoren, die wir gerne mal bei anderer Gelegenheit noch diskutieren können, auch eine Rolle spielend. Jedenfalls ist es nicht die Tonnagesteuer, und für diese Behauptung, man könne in Dänemark oder in der Schweiz die Umsatzbeteiligung, Umschlagsbeteiligung, Terminalbeteiligung dort von der Tonnagesteuer geltend machen, ist nach wie vor substantiiert und nicht beweisfähig vorgetragen. Nebenbei, die Schweiz hat gerade die Einführung einer Tonnagesteuer abgelehnt im Bundesrat. Die gibt es nicht. Und ich habe bis heute auch trotz der mehrfachen Aufforderung an die Verfasserinnen dieser Forderung, uns da vielleicht mal die dänischen Durchführungsverordnungen, Auslegungshilfen etc. vorzulegen, nichts bekommen. Und wer glaubt denn allen Ernstes, dass irgendeine Mitarbeitende in der dänischen Steuerverwaltung aus Gutdünken, und da hilft auch nicht zu sagen, ja, du weißt ja, wie das so läuft. Nein, so läuft das nicht. Da müssen dann einfach mal konkrete Sachen auf den Tisch gelegt werden. Diesmal habe ich es genutzt. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat jetzt der Herr Hoseus das Wort. Auch maximal 8 Minuten.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich war mit allem einverstanden, was Herr Dr. Geisler gesagt hat, bis zu dem Punkt, wo er über die Tonnagesteuer gesprochen hat. Da liegt er einfach falsch. Und die schriftlichen Dokumente kann er im State Aid Register der Europäischen Kommission nachschauen oder auch in einschlägigen Gutachten des Verbandes Deutscher Reeder. Aber das nur am Rande. Eigentlich ging die Frage um das Stichwort Eisenbahnverkehr. Und ich bin Frau Menge sehr dankbar für die Frage, weil das für viele Landratten ja erstmal komisch vorkommt, dass wir als Häfen über die Eisenbahn sprechen. Tatsächlich befinden sich die Häfen und die Eisenbahn in einer gegenseitigen Abhängigkeit. Und das, was mit dem Schienennetz passiert, ist genauso wichtig wie die wasserseitigen Vertiefungen von der seewärtigen Zufahrten, ob das jetzt an der Ems ist oder an der Weser, oder ob es wichtige Projekte sind wie die Kühlbrandbrücke oder die Eisenbahnstrecke Hamburg-Hannover. Der Eisenbahnverkehr ist für die deutschen Seehäfen unverzichtbar. Die deutschen Seehäfen sind Europas größte Güterbahnhöfe. Und aus dieser einfachen Tatsache heraus, die einen großen Effizienzvorteil und auch einen großen ökologischen Vorteil bedeuten, ziehen wir als deutsche Seehäfen, ziehen die deutschen Seehafenbetriebe auch einen großen Wettbewerbsvorteil. Und deswegen gibt es relativ ausführliche Listen von Projekten, die wir im Schienengüterverkehrsbereich brauchen. Die sind auch hinterlegt. Ich will nur mal sagen, der Klassiker ist selbstverständlich die Strecke Hamburg-Hannover, das, was früher als Y-Trasse oder auch Alpha-E-Trasse verhandelt wurde. Dieses Thema ist nach wie vor brisant. Diese Strecke bedient natürlich nicht nur den Hamburger Hafen, das wäre schon wichtig genug, sondern bedient den gesamten norddeutschen Raum, sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten. Das, was da transportiert wird, geht von den deutschen Seehäfen ins tiefe Binnenland, nach Baden-Württemberg, nach Bayern, nach Österreich, in die Tschechische Republik und noch viel weiter. Das heißt, diese Eisenbahnverbindung ist eigentlich eine europäische Eisenbahnverbindung. Und insofern ist es dann auch nicht überraschend, wenn wir dann auf unsere Liste von Projekten schauen, die wir für erforderlich halten. Und die haben wir uns nicht einfach irgendwie ausgedacht mit dem Finger auf der Landkarte, sondern da gibt es ein umfassendes Gutachten dazu. Das ist auch bei uns auf der Internetseite www.zs-seehäfen.de hinterlegt. Und da sind dann so Streckenabschnitte genannt wie Ingolstadt, München, Würzburg, Aschaffenburg, München, Landshut, Regensburg, Passau und so weiter. Es ist eine Liste von 25 Projekten, die alle dazu dienen sollen, das deutsche Schienengüterverkehrsnetz, den Deutschlandtakt, gangbar zu machen, sodass der Schienengüterverkehr buchstäblich nicht hinten runterfällt, sondern auch, dass für den Schienengüterverkehr auch Platz auf der Schiene ist in ausreichender Weise. Und ich will noch einen Punkt hinzufügen, der auch in Ihren weiteren Beratungen vielleicht von Bedeutung ist. Viele Experten gehen davon aus, dass das Güterverkehrsaufkommen in Mitteleuropa weiter ansteigen wird, und zwar deutlich. Das Güterverkehrsaufkommen soll nach den Aussagen der OECD sich verdreifachen bis 2050. Ein ganz wesentlicher Faktor dafür ist das Wachstum der Weltbevölkerung von gegenwärtig rund 8 Milliarden auf zukünftig ungefähr 10 Milliarden. Und diese 2 Milliarden weitere Menschen auf dem Globus wollen sich alle versorgen, wollen essen, wollen sich kleiden, wollen vielleicht auch mal eine Miele Waschmaschine kaufen oder sonstige deutsche Produkte anschaffen, beziehungsweise vielleicht produzieren die etwas, was wir in Deutschland brauchen und dann hierher importieren wollen. Und einfach aus diesem Mengenwachstum heraus ergibt sich ein Wachstum im Güterverkehrsaufkommen, das die deutsche Verkehrsinfrastruktur in allen Bereichen, ob es der Schienengüterverkehr ist, am wichtigsten, oder ob es die Binnenwasserstraßen oder die Autobahnen sind, muss das deutsche Verkehrsinfrastruktursystem abbilden. Deswegen ist das so wichtig. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat jetzt Herr Klingfort auch maximal acht.
Das ging überraschend schnell. Ich möchte die Vorbemerkung machen, dass ich das generell erforderlich halte in der Debatte, auch wenn jetzt hier heute keine mehr stattfindet, dass wir uns angucken, warum sind denn eigentlich die deutschen Häfen im Vergleich zu den anderen Hafenstandorten der Nordrange in strukturellen Wettbewerbsnachteilen. Wird gern darauf hingewiesen, dass unsere Häfen an Marktanteil verloren haben. Hamburg wird da immer gern genannt als Vergleich zu Rotterdam und vor allen Dingen auch Antwerpen. Und ich finde es, man muss denn sich auch angucken, was sind denn die Rahmenbedingungen, die für die beiden anderen Hafenplätze gelten, die bei uns so nicht gelten. Rotterdam beispielsweise hat sich eine zusätzliche Hafenfläche aufgeschüttet, die es massiv ermöglicht hat, dort zu Mengenzuwachs zu kommen. In Hamburg liegen stattdessen Flächen brach. Ich erinnere da an den Wegfall der Fläche Bus-Hansa. Da ist immer noch ein schöner Sandhügel und auch der ehemalige Schuppen 73 dient momentan nur zum Abfertigen der Kreuzschifffahrt. Das heißt, wenn man bemängelt, dass es zu einem massiven Rückgang an Marktanteilen kommt, gleichzeitig feststellt, dass, ich sag mal, in normal guten Jahren, momentan haben wir ja eine konjunkturelle Krise, dass in normal guten Jahren Hamburg, ich sag mal, immer so bei 9 Millionen Toy im Containerumschlag rumdümpelt, dann kann man feststellen, okay, es findet kein wirklicher Wachstum statt. Menge verliert man strukturell, aber nicht. Die anderen wachsen halt massiv. Aber wie gesagt, Maasvlakte 2 ist ein Gebiet, ich meine, das ist größer als der gesamte Hamburger Hafen, das einfach mal als zusätzliche Fläche. Das ist ein Strukturvorteil, der in dieser Debatte auch mit bedacht werden muss. Und dann kann man sich auch fragen, was sind denn Unterschiede vielleicht in Antwerpen zu Hamburg? Aber um auf die Fragen einzugehen, die gestellt sind, was fehlt an dem Papier aus unserer Sicht? Drei Sachen möchte ich hier erstmal nennen. Erstens, es fehlt meiner Ansicht nach ein sehr deutliches Bekenntnis zum System der Gesamthafenbetriebe auf gesetzlicher Grundlage. Unserer Ansicht nach ist das GHB-Gesetz ein exzellentes Instrument einerseits, um für die Hafenwirtschaft bitter benötigte Arbeitskräfte, also wenn benötigt, zur Verfügung zu stellen als Pool. Gleichzeitig aber auch sorgt das GHB-Gesetz oder sorgt ein vorhandener GHB in einem Hafen dafür, dass die Tarife dort gehalten werden, dass sie durch Lohndumping nicht unterbunden werden können, dass andere Formen von Leiharbeit nach AÜG nicht als Dumpingmöglichkeit genutzt werden kann. Das fehlt im in der neuen Hafenstrategie völlig. Und hier ist tatsächlich Nachbesserungsbedarf. Zweitens, und ich halte das nicht für eine rein ideologische Krücke, über die man nicht zu springen bereit ist, Laschen ist Hafenarbeit, ist eine Tariffrage, das ist tariflich geklärt und man kann es drehen und wenden, wie man will, aber das Laschen durch Seeleute in den deutschen Häfen ist offener Tarifbruch. Erstens erstmalig angekündigt und durchgezogen von Unifeeder, die ja keine eigene Reederei sind. Deshalb sagen wir, sind gar nicht tarifbeteiligt, aber den Vorreiter machen und dadurch die Reeder, die sich bisher dran gehalten haben, in einen Wettbewerbsnachteil drängen. Andere ziehen jetzt nach. Costco ist schon genannt worden. Ich finde, dass der Gesetzgeber auf Bundesebene hier die Verantwortung hat, da einzugreifen, weil es nicht angehen kann, dass seit, ich glaube, mittlerweile 7 Jahren diese Verfahren zwischen der Bundes- und den Länderebenen immer hin und her gespiegelt werden und die einzelnen Häfen auf Länderebene, die ja durchaus theoretisch bereit wären, das in ihre eigenen Hafenverordnung einzubringen, aber das nicht können, weil der Erste, der das macht, sofort gegenüber allen anderen natürlich einen entsprechenden Nachteil hat. Und das deshalb sich nicht traut. Hier ist, glaube ich, die Bundesebene gefordert, das durchzusetzen. Und dass es im europäischen Raum möglich ist, beweist das gesamte europäische Ausland. Nur Deutschland meint hier irgendwie Deregulierungsvorreiter sein zu müssen. Auch hier hat der Gesetzgeber sehr deutlichen Nachholbedarf. Und drittens, was fehlt? Unserer Ansicht nach fehlt sehr deutlich ein Bekenntnis zu den öffentlichen Hafenbetrieben als staatsgetragene Hafenbetriebe. Es ist bitter erforderlich, den immer weiter fortschreitenden Einfluss der Reedereien, insbesondere auf die großen Hafenbetriebe, zurückzuweisen. Es muss dort eine Möglichkeit geben oder geschaffen werden, hier zu sagen, nein, Hafenarbeit findet maßgeblich getrennt auch von Reedereiaufgaben und Interessen statt. Es ist in der Hafenstrategie mehrfach definiert worden, dass wir uns hier im Bereich kritischer Infrastruktur bewegen. Es ist benannt worden, dass die Häfen eine besondere Aufgabe und eine besondere Verantwortung in Bezug auf die Nachhaltigkeitswende, auf die Energiewende und so weiter haben. All das wird gefährdet, wenn wir es immer zulassen, dass hier Reedereiinteressen und damit ja private Profitinteressen dazwischen funken. Wir erleben das momentan in Hamburg, wo sich ja der Senat aufgemacht hat, 50% oder fast 50% der öffentlichen HALA an MSC übertragen zu wollen. Ein kleines Schmankerl, weil das ja immer auch persönlich ist. Derjenige, der auf MSC-Seite da entsprechend Verhandlungen führt und Zugeständnisse macht, ist dieselbe Person, die damals für Maersk zugesichert hat, dass die Marke Hamburg Süd nicht verschwinden wird. Hamburg-Südschiffe sucht man mittlerweile vergebens. Darauf ist ja auch schon eingegangen. Insofern werden wir mit Sicherheit, sollte dieser Deal umgesetzt werden, alle Zusagen, die da gemacht werden, also steht zu befürchten, dass die dann, sobald es erlaubt ist, die zu brechen, dann auch gebrochen werden. Auch hier hat unserer Ansicht nach der Gesetzgeber eine entsprechende Verantwortung. Und ich möchte daran erinnern, als Costco eine Minderheitsbeteiligung an dem HALA Terminal, toller Ort, erwerben wollte, gab es einen Riesenaufschrei auf Bundesebene bis hin zu einem Veto des Bundeswirtschaftsministers, der sich dieses Mal aber leider, müssen wir feststellen, in Schweigen hüllt. Und ich halte das für fahrlässig. Ich glaube, dass es notwendig ist, hier nachzuliefern. Und dann auch letzter Satz und letzter Gedanke. Was wäre aus unserer Sicht generell Anforderung an den Gesetzgeber? Ich glaube, dass es erforderlich ist, Förderungen, die hier gefordert sind, der Unionsantrag und auch die Verbände der Hafenbetriebe fordern im Gleichklang im Grunde die Verzehnfachung der staatlichen Mittel von 38 auf 400 Millionen. Ich finde, das ist daran zu knüpfen, ob tatsächlich Arbeit erhalten wird, und zwar gut tarifierte Arbeit, ob entsprechende Regularien eingehalten werden und ob stattdessen einfach Deregulierung das Wort geredet wird und am Ende überall Schuppen 80, also Bus Hansa, einfach nur noch Brachefläche, zumindest tariflich, stattfindet. Dankeschön.
Dann darf ich jetzt Herrn Lobeck das Wort geben, auch maximal für 8 Minuten.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich danke persönlich für die Möglichkeit, hier noch mal Stellung zu beziehen. Kurz vorweggeschickt, was wir sehr begrüßen, sowohl in der nationalen Hafenstrategie als auch in dem vorliegenden Antrag, ist, dass alle Seiten erkannt haben, dass Binnenhäfen und Seehäfen gleichrangig zu betrachten sind. Die neue nationale Hafenstrategie, anders als die vorliegenden oder vorhergehenden Hafenkonzepte, ist ausdrücklich eine Hafenstrategie für die See- und Binnenhäfen. Und das vielleicht auch in der Frage der Kooperation in großer Eintracht der gesamten maritimen oder ich darf sagen navitimen Wirtschaft, um das Hinterland noch stärker zu betonen, entstanden und trägt damit auch unsere Handschrift. Was uns besonders wichtig war, und das führt uns auch zu den Fragen, die Herr Stein mir gestellt hat, ist, dass wir das Thema der Wettbewerbsfähigkeit der Häfen an die vorderste Stelle gestellt haben. Und das ist auch aus meiner Sicht die richtige Priorisierung. Denn wenn wir uns vorstellen, ein Hafen ist wie ein Trichter und sozusagen dann auch kann nur so gut performen, wie eben halt dieser Trichter auch in seiner Durchlässigkeit ausgestaltet ist, was mich zu der Infrastrukturfrage führt, die ich gerne in zwei Teile spalten möchte. Einerseits in die Frage der vorgelagerten Infrastrukturen und einerseits sozusagen in die der Hafeninfrastruktur selbst. Beides bedingt einander. Ich glaube, hier einzeln auf die Situation unserer Wasserstraßeninfrastruktur, der Bundeswasserstraßeninfrastruktur im Hinterland einzugehen. An der Küste zeichnet sich ähnlich ab wie ein Stück weit Eulen nach Athen getragen. Deswegen beschränke ich mich lediglich auf zwei Zahlen, die die Bundesanstalt für Wasserbau 2016 festgestellt hat, nämlich dass wir einen Erneuerungsbedarf bis 2026 hätten von 250 Bauwerken. Wenn man da reinguckt, da sind viele verkehrsmäßig, aber wasserwirtschaftlich und für die Sicherheit der Menschen relevante Bauwerke darunter inkludiert, aber allein 50 Schleusen. Und wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren an Schleusen gebaut worden ist, dann reden wir um ungefähr 5. Das zeigt ungefähr die Herausforderungen, vor der wir stehen, wie stark wir beschleunigen müssten. Was brauchen wir dafür? Das eine ist sicherlich mehr Personal. Insofern war es gut, die WSV von den Stellenstreichungen auszunehmen. Wir hoffen, dass das auch die Kontinuität hat. Wir wissen, für 2023 hat das nicht geklappt. Wir brauchen aber auch eine viel, viel schnellere Stellenbesetzung. Die WSV muss ihre Sichtbarkeit erhöhen und auch als Arbeitgeber, auch als attraktiver Arbeitgeber stärker präsent sein. Ich glaube, das ist mit einer der größten Hürden gewesen, die mangelnde Sichtbarkeit. Wir haben festgestellt vor wenigen Wochen, dass jetzt diverse Maßnahmen auch angestoßen worden sind, die in eine richtige Richtung gehen. Man darf sagen, reichlich spät, aber wir müssen dieses Momentum jetzt nutzen, verstetigen und hier auch noch deutlich schneller werden. Planungsbeschleunigung, auch da sage ich nur zwei Anstriche zu, weil das ein Riesenthema ist. Unser Credo kennen viele von Ihnen. Wir stehen nicht unbedingt dafür, jetzt das nächste Planungsbeschleunigungsgesetz zu fordern, sondern was wir brauchen, sind konsequente Fortschritte in der Umsetzung, Anwendung von Ermessensspielräumen, eine Kultur, die Fehler erlaubt einerseits, die aber auch erlaubt der Verwaltung, ihr Ermessen auszunutzen und hier auch mal Risiken einzugehen beziehungsweise sich innovativ zu zeigen. Das alles ist nichts ohne eine auskömmliche Finanzierung. Wir reden hier von etwa 2,2 Milliarden Euro jährlich, die die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auch verbauen könnte unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Aber die müssen verlässlich jährlich zur Verfügung stehen. Wir wissen alle, dass diese Verwaltungen immer nach dem Prinzip der angezogenen Handbremse arbeiten müssen. Und auch das führt zu Frust. Zum Thema Schiene hat Kollege Hoseus sehr viel gesagt. Ich möchte nur noch zwei Punkte hinzufügen. Und wir haben in der nationalen Hafenstrategie sicherlich viel Verbindendes drin, aber auch einiges Trennendes. Natürlich sind die Binnenhäfen, deren Schwerpunkt in NRW vor allen Dingen liegt, mit 22 sehr wichtigen Häfen natürlich auch westwärts orientiert. Deswegen ist auch hier die Schienenanbindung an die Westhäfen natürlich zu stärken, dass da Beispiele wie die Bitüve-Linie gibt, die auf niederländischer Seite fertiggestellt sind, auf unserer Seite aber noch lange auf sich warten lassen, kennen Sie alle. Auch das Thema der digitalen Infrastruktur ist zu adressieren. Wir brauchen, wenn wir über Automatisierung auch im Schifffahrtsbereich reden oder in der Verkehrslenkung, verlässliche 5G-Netze an den Wasserstraßen und auch an den anderen Verkehrswegen. Ein letzter Punkt, was die eigenen Hafeninfrastrukturen angeht. Da zeigt die nationale Hafenstrategie, aber auch der Antrag weisen in einigen Punkten in die richtige Richtung. Was wir in der Hafenstrategie vermisst haben, ist ein klares Commitment zur Finanzierung der Hafeninfrastrukturen. Wir haben selbst ein rechtskonformes Förderinstrument entworfen für eine Bund-Länder-Förderung für Kai- und Uferanlagen, deren Gesamtvolumen sich auf 10 Jahre auf 1,3 Milliarden beläuft, also wenn man das in den einzelnen Tranchen sieht, eine überschaubare Summe, die aber viel Hebelwirkung hinsichtlich der Verkehrsverlagerung haben kann. Was uns auch wehgetan hat, sind die Kürzungen natürlich im Bereich des SGFFG, also der Förderung für die Hafenbahnen. Auch wenn wir in der Hafenstrategie die dringend notwendige Korrektur zum Ausbau und Neubau und sowie zum vorzeitigen Beginn in Aussicht gestellt bekommen haben. Aber auch hier braucht es natürlich die entsprechende finanzielle Untermauerung. Ansonsten, wie gesagt, Kooperation ist das richtige Stichwort. Auch da gucken wir neben der Kooperation zwischen den Marktakteuren auch auf die Bund-Länder-Kooperation. Für uns sind die wichtigsten Punkte hier an der Stelle tatsächlich neben der Finanzierung, wo wir Bund und Länder brauchen, das Thema Genehmigungsvereinfachung für Planung, Betrieb und die Errichtung von Umschlagsanlagen. Hier liegt aus unserer Sicht der größte Wettbewerbsnachteil aktuell, insbesondere gegenüber Logistikern auf der grünen Wiese. Und das andere Thema, was hier dazu gehört, ist natürlich den Föderalismus entsprechend auch zu durchbrechen. Wir haben es nicht nur mit kommunalen Besonderheiten zu tun, sondern jeweils auch mit Besonderheiten der Länder, wo dringend eine Harmonisierung angezeigt ist. Und das letzte Thema, was uns am Herzen liegt, ist das Thema Flächenschutz. Die meisten Binnenhäfen sind voll, nur wenige haben Erweiterungsflächen. Diese müssen wir schützen, aber wir müssen auch die Bestandsflächen nützen. Wir sehen sehr viele, auch selbst in industriegeprägten Städten, Belange der Städte, wo es plötzlich der Hafennutzung widerstrebende Interessen gibt. Das kann mit Blick auf die Zukunftsaufgaben nicht sein. Und hier brauchen wir auch Ihre Mithilfe gemeinsam mit den Ländern. Danke.
Dankeschön. Dann darf ich jetzt das Wort geben dem Herrn Mewes, auch für maximal 8 Minuten. Bitte, Herr Mewes.
Ja, ich sage schon mal. Sie lassen mich heute aber hängen. So, ich sage schon mal
vorweg, Herr Lubeck, das Mikrofon abschalten.
Oh ja. Ich sage schon mal schönen Dank. Ich nehme heute einiges mit. Ich habe wieder was gelernt. Das ist sehr positiv alles. Und ich habe gerade gedacht, ich ändere die Fragestellung. Ich habe 3 Fragen. Die drehe ich einfach um. Ich fange mir das letzte Mal an. Havarieschlepper, wie sieht das da aus? Sind wir da gut bestückt? Ich habe mit einem anderen Kollegen hier schon öfter mal das Thema besprochen, dass wir immer auf Mehrzweckschiffe, Mehrzweckschlepper gesprochen haben in der Deutschen Bucht als Schutz und auch als Umweltschutz, dass man also mit solchen Einheiten auch Umweltverschmutzung einfangen kann, bekämpfen kann. Ich will mich da nicht weiter auslassen, das ist allgemein bekannt. Was nicht bekannt ist, außer Praxis, ich spreche ungern über Finanzen, aber wenn draußen was passiert, dann wird es teuer. Und ich war einer der Glücklichen, die mit Hapag-Lloyd an einer Havarieübung teilnehmen durften mit dem Schlepper Neuwerk und einem altgedienten Fahrzeug von Bugsier. Und ab Windstärke 7 musste die Übung abgebrochen werden. So, jetzt stellen Sie sich mal schön vor, Windstärke 7 ist nichts. Warum musste das abgebrochen werden? Weil die Neuwerk unter Wasser stand an den Arbeitsdecks. Die Jungs konnten da nicht mehr sicher stehen. Jetzt habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Sie einen Schlepper Secondhand-Tonnage gekauft haben. Der hat wohl 180 Tonnen Fahrzeug, also Ziehmöglichkeit. Und der soll heißen Rügen. Er wird noch grau angemalt, muss ein bisschen technisch noch überholt werden, ist ja schließlich ein bisschen älter. Ich begrüße diese Aktion, weil ich vermute, dass das so ein Zwischendeal sein wird, dass der auch für die Deutsche Bucht angedacht ist. Ich mag mich täuschen, aber es bietet sich förmlich an. Und ich habe auch gehört, dass da noch ein zweiter kommen soll, irgendwann später. Dann sind wir eigentlich, was die Havarien angeht, draußen vor Ort. besser geschützt. Das sind richtige Boxer, das sind 80 Meter lange Schiffe. Ich glaube nicht, dass die in Wilhelmshavener Hafen die Marineschiffe knicken sollen, sondern ich gehe davon aus, Herr Schulz, Sie sind da zu Hause, dass die praktisch in die Bucht gehen und für die Notfälle bereitstehen, wenn sie dann fertig sind. Da habe ich einfach eine Hoffnung. Weil wir haben zum Beispiel festgestellt beim Schleppversuch, dass wir nicht mal eine Leinverbindung herkriegten und dass die Leinen damals auf dem Neuwerk nicht die Power hatten. Die rissen nämlich einfach und dann trieben wir wieder rum. Wir haben die schlechten Beispiele von der Pallas und ich bin der Meinung, in solch einem Gebiet muss man zusammenarbeiten, zu europäisch zusammenarbeiten und dann muss halt jeder, auch der Holländer, der ist ja so weit weg, auch da wieder vorne, da muss man unter allen Umständen vermeiden. Und auch dort brauchen wir erfahrene Besatzungen für sowas. Unterschätzen Sie das bitte nicht. Man muss nämlich raus. Und das heißt manchmal, das geht ganz schön zur Sache. Ich will das nicht übertreiben, aber wir haben es überlebt. Und gewisse junge Leute, die den Beruf lieben, die müssen auch die Natur in Kauf nehmen, wollte ich nochmal nachschieben bei der Gelegenheit. Havarien, Windkraftanlagen, German by Traffic fällt mir dazu ein. Wir hatten letztes Jahr einen Vorfall, dass in diesen Windkraftfeldern, natürlich gibt es Zwangswege, hier den Hafen zu erreichen, auszulaufen, hin und her zu touren. Trotzdem gibt es Schiffsführer, die weder am Meldeverfahren teilnehmen, noch sich an irgendwelche Regeln halten und nageln halt gerne in solche Türme rein, aus Versehen. Ich halte das ja fahrlässig, wenn das nicht technische Ausfälle sind. Aber trotzdem haben wir an der Küste jemanden sitzen, der unsere deutsche Bucht überwacht. Und das ist German by Traffic, Kanal 80, 81. Und das sind alles Nautiker, zweite, erste Offiziere, Leute, die nicht mehr zu See fahren konnten, aber da genau richtig sind. Ich bin der Meinung, die sollten so viel Power und Macht bekommen, dass sie den Verkehr nicht nur abnicken, hat sich gemeldet, hat sich ausgemeldet, alles klar, Tiefgang weiß ich, alle gut, haben Kaffee an Bord und dann mal los. Die müssen den Verkehr mitplotten. Das ist Fakt. Und da muss man auch einem Kapitän sagen können, Captain, something is wrong. What is your intention? Das gehört dazu, wenn man eine Überwachung in der deutschen Bucht hat. Auch dort setzt sich der Mangel, den wir leider in der Ausbildung haben, fort, dass eben schneidige, auch wichtige Leute da ein Instrument in der Hand haben, dass sie das auch anwenden. Das muss denen beigebracht werden. Ich sehe, Sie kräuseln Ihre Stirn, aber ich habe immer versucht, Leute so auszubilden, dass wenn jemand von mir als Offizier auf Brücke ist, hat er das Kommando des Schiffes. Das darf man nicht vergessen. So, und jetzt zur Elbe. Da schenke ich nicht mehr allzu viel Zeit, wie ich sehe. Wir haben die Vertiefung gehabt, fertig gemeldet. Ich habe mir das notiert, 24.01.22. Acht Monate später wurde die Solltiefe für jederzeit kommen und gehen auf 13,50 runtergesetzt auf 12,80. Jetzt sollen wir vergleichen, die Frage habe ich verstanden, Elbe, Weser. Ich denke, die Ankunftshäfen kann man miteinander nicht unbedingt vergleichen, weil wir natürlich in Hamburg, sind wir sowieso die Besseren, außer dass wir nicht in der Bundesliga spielen, es ist so, dass wir Brücken haben, Kaianlagen haben, wo man die Schiffe speziell hineinspielen muss. Das ist etwas komplizierter. Sie müssen die Schiffe zu einem bestimmten Zeitpunkt anbieten. Die Hafenlotsen brauchen das auf eine Viertelstunde genau. Und die Weser hat eine lange Pier für die Großcontainerschiffe. Das ist einfacher und das Revier ist kürzer. Aber was können wir denn vergleichen? Wir können doch vergleichen Erfahrungen aus der Baggerei. Und wo bleiben wir mit dem Schlick? Wo sind Strömungen? Wo bilden sich erneute Sandbänke? Ich möchte das nicht weiter ausarbeiten, aber es gab bei der Weser auch ein Problem, dass ein Mastschiff zu früh angedient wurde. Und dann kam die Order von den Behörden, ja, dreh mal noch eine Runde. Du bist zu früh, dich können wir noch nicht im Hafen gebrauchen. Das ist, wenn man sowas alles auf Minute, genau wie bei der Bundesbahn, ein schlechtes Beispiel, da geht es auch nicht auf eine Minute. Aber wenn man das alles planen will und sagt, ich mache das digital, dann kommt auf einmal jemand und sagt, nee, da ist der Platz noch nicht frei. Nun, seh mal zu, wo du bleibst. Und dann hat der irrtümlich, schon beratend von einem Lotsen, eine Kurve nach rechts gemacht und ist auf den Schiedhaufen gefahren. Dort wurde Baggergut verklappt. Vornehme Hamburger sagen, wir verbringen das. Wie auch immer, der Sand war da und das schöne Meerschiff lief fest. Das kann uns auf der Elbe natürlich ohne Schadenfreude, aber sowas ist rein menschlich, Ortskenntnisse. Und dann ist die Frage, wer ist verantwortlich? Ich sehe immer den armen Kapitän, er ist verantwortlich. Der Lotse ist Berater. Das bleibt so, es ist so. können wir nichts ändern, ist eigentlich kein guter Beruf. Jedenfalls die Wertschätzung ist viel zu gering für diesen Beruf, wie ich ja erzähle. Ich habe das immer vermisst, dass die Leute sich rausreden können. Als ich bei den Lotsen anfing, auf Helfer gesagt, ja, aber wir beraten ja nur. Da war die Ausbildung geschockt. Wie können Sie das sagen? Seien Sie doch froh. Ich sage, eigentlich, wenn ich ein guter Berater bin, dann übernehme ich für die Leistung, die ich tue, auch Verantwortung. So, ja, aber das wollen die auch nicht so gerne. Das ist teuer. So. Das wissen die ganz genau, warum. Ich würde daran auch arbeiten. Und was mir auffällt, ist, wir haben hier schifffahrtspolizeiliche Anordnungen und Maßnahmen. Im Moment gibt es bei uns auf der Elbe Untiefen, durch den Zweiten Weltkrieg noch verschuldet, zwischen der Tonne 21 und 25. Da dürfen Sie nur rüberfahren, wenn Sie einen Tiefgang von maximal 10,60 Meter haben. Ansonsten müssen Sie nördlich in den Gegenverkehr ausweichen, um da nicht auf Schied zu laufen. Was machen Sie denn mit 400 Meter Schiffen, die hier ordentlich Tiefgang haben? 400 Meter Schiffe, maximale Breite, darf sowieso für jederzeit nur 12,40 Meter haben. Und wenn die sich in die Kurve legen, das ist Bogenmaß, dann haben die auf einmal 1,50 Meter mehr Tiefgang an einer Seite. Das darf man mal nicht vergessen, das ist Praxis, hat mit Geld nichts zu tun, aber ist Praxis. So, und da ist eine Gefahr, dass die doch mal irrtümlich Grund berühren. Das war übrigens auch ein Anlass bei der MSC Soe, dass der erstmal den falschen Weg gefahren ist und zweitens eben durch diese Schlagzeiten und die Heavily Movements, dass der also den Grund berührt hat. Das darf man nicht vergessen.
Herr Mewes, ja? Sie sind 45 Sekunden über Ihre Zeit.
Ja, okay. Ich biete den Gewerkschaften auch gerne noch mal an, dass wir noch mal
einen
Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, wir haben alle was voneinander gelernt. Schönen Dank.
Ja, danke. Der Herr Therese hat nun das Wort, auch maximal 8 Minuten.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank.
Oh, Entschuldigung. Jetzt klappe ich mich rum. So. Oh, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf und meine Sichtweise aus Sicht der niedersächsischen Seehäfen vortragen kann. Zunächst, bevor ich auf die Fragen konkret eingehe, die allgemeine Einschätzung oder allgemeine Aussage, dass Häfen zu allen Zeiten Quellen von Wohlstand waren. Seit den Zeiten der Hanse ist das so und hoffentlich bleibt das auch so. Dazu bedarf es meiner Meinung nach zum einen einer Strategie, von daher ist es gut, dass es sie gibt. Es braucht aber auch den strategischen Blick auf die Dinge. Und wir haben Strukturen in den Ländern, in den Hafenstandorten, die eben noch aus dieser Zeit der Hanse zum Teil auch stammen. So ehrlich muss man sich machen. Und da gehört, glaube ich, auch ein ehrlicher Blick auf die Dinge und ein steuerndes, koordinierendes Element des Bundes dazu, um diese Hafenstrategie auch ein Stück weit zum Erfolg zu bringen. Wir haben in den Häfen Aufgaben von nationaler Tragweite zu erfüllen, aus verschiedener Hinsicht. Einmal mit dem Blick auf die Ernährungssicherheit, wenn Sie sich den Hafen von Brake anschauen, wo über mehrere Millionen Tonnen Futtermittel jedes Jahr umgeschlagen werden und für die deutsche Landwirtschaft eine besondere Bedeutung hat. Ob Sie die Wirtschaft allgemein nehmen, also den Import-Export von Gütern, das klang heute auch zum Teil schon ja richtigerweise an. Und dann ein Punkt, den wir jetzt nicht unendlich wohl bewerben wollen, aber am Ende schlagen wir in dem einen oder anderen Hafen auch militärische Güter um. Und das ist in der heutigen Zeit auch nicht ganz unwichtig, dass das möglich ist und bleibt. Und dann auf die Frage zu kommen, welche Bedeutung die Seehäfen für die Energiewende haben. Ja, eine erhebliche Bedeutung. Zum einen das, was wir eben schon mit dem Import von LNG und Wasserstoff und Methanol und all diesen Dingen gehört haben, das müssen wir irgendwo leisten können. Da gibt es gute Ansätze in Wilhelmshaven und in Stade, aber auch an anderer Stelle in Brunsbüttel und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo ja auch in teilweise relativ kurzer Zeit Hafeninfrastruktur auch geschaffen wurde. Aber wenn wir nochmal auf das Thema Offshore kommen und wenn man sich ehrlich macht, auch um das Thema Onshore. Es wird nämlich immer ein bisschen verkürzt auf den Aufbau der sehr, sehr großen Windenergieanlagen auf See. Aber wenn man sich die Ausbauziele der Bundesregierung anschaut, ist Onshore mindestens genauso groß. Und das, was dann für die Bundesländer, ob das nun Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz ist, muss über die Seehäfen importiert werden, weil wir fast keine deutsche Produktion mehr haben für Onshore-Windenergieanlagen. Und darauf hinzuweisen und den Bedarf auch noch mal darzustellen. Dieses Gutachten klang hier eben schon einmal an. Das haben die niedersächsischen Seehäfen im letzten Jahr publiziert. Wir brauchen bis 2030 50 Hektar zusätzliche Hafenflächen und für 2029 200 Hektar, damit das überhaupt stattfinden kann, was politisch beschlossen wurde. Nur weil es im Bundesgesetzblatt steht, baut sich ja keine Windenergieanlage auf. Ja, da gehört es noch ein bisschen mehr dazu. Und deshalb haben wir diese Initiative, die jetzt in der Beteiligung in Cuxhaven gemündet ist, gestartet. Warum konnten wir das überhaupt tun? Weil man vor 6 Jahren mal einen Planfeldbeschluss erwirkt hat. Ja, das ist ja, Cuxhaven ist der einzige deutsche Hafen, der überhaupt losbauen kann, um in der erforderlichen Zeit Flächen zu regenerieren. Ansonsten würde das nämlich exakt gar nicht stattfinden. Auch diese Zahl haben wir gutachterlich belegt. Würde der Ausbau in Cuxhaven unterbleiben, werden 45% des beschlossenen Offshore-Ausbaus schlicht und ergreifend nicht stattfinden. Kann man noch so oft dagegen was beschließen, passiert einfach nicht, weil man keine entsprechenden Hafenflächen hat. Für den Offshore-Ausbau kommen nur wenige Häfen in Frage. Das Eemshaven in Holland, Esbjerg in Dänemark und Cuxhaven in Deutschland. Von daher ist es gut und richtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Häfen dort eine besondere Rolle einnehmen. Und die 200 Hektar, die Herr Hoseus auch schon genannt hat, die werden wir jetzt weiter vorantreiben müssen, damit es weitergehen kann, damit genau dieser Ausbau, von dem ich eben gerade sprach, stattfinden kann. Wir haben, oder die zweite Frage war die Seehafen-Hinterlandanbindung. Das klang hier eben auch schon an. Ich verkürze das immer so gerne auf den Satz, dass ein Hafen, der nicht erreichbar ist, den braucht irgendwann keiner mehr. Ja, das gilt für die Wasserseite, aber eben auch schon für die Landseite, das ist angesprochen worden. Man kann über Flussvertiefungen denken, was man will, aber man muss sich diesem Thema ja irgendwie zuwenden. Ja, dazu gehört auch ein adäquates Sedimentmanagement. Wir haben die paradoxe Situation, dass wir von der Elbe Unterhaltungsbaggerei betreiben. Es ist auch mitnichten alles Schlick, es ist zum großen Teil auch einfacher Sand. Den fahren wir raus in die Nordsee und für den Hafenausbau in Stade und auch jetzt in Cuxhaven holen wir den wieder an anderer Stelle wieder rein. Ja? Den ganzen Spaß muss dann die öffentliche Hand bezahlen. Das ist ja paradox. Ja? Da muss man doch mal rangehen und mal ein bisschen pragmatisch sich diesen Dingen zuwenden. Das gehört, glaube ich, dann auch mit dazu, wenn man zu dem, was ich eben eingangs sagte, mit dem strategischen Blick des Bundes auf diese Maßnahmen mal guckt. Ja, das sollte nicht alles immer in der Hand der Länder bleiben. Die zahlreichen Verkehrsprojekte, ob es die Schiene ist, ob es die Wasserstraße ist oder ob es auch die Straße selber ist, sind hier schon angesprochen worden. Prominente Beispiele haben wir zuhauf. Ob es nun gerade die Brücke in Elsfleth ist, die die Häfen in Norden Hamm und Brake schienenseitig momentan nicht erreichbar macht. Ob es eine weitere Brücke in Oldenburg ist, die gute 90 Jahre auf dem Buckel hat, wo die Bahn der Meinung ist, das geht noch ein bisschen. Ja, das sind alles Dinge, da sollte man dringend eingreifen. Und ich glaube, der Bund hat da auch die Möglichkeiten, das zu tun. Der Wettbewerbsvorteil ist von Herrn Seus angesprochen worden. Das zeichnet die deutschen Seehäfen aus, dass wir so gut schienenseitig angebunden sind. Das macht uns stark und wir müssen alles dafür tun, dass das auch am Ende so bleibt. Erlauben Sie kurze Anmerkung zu den Kooperationen der Binnenhäfen. Auch das findet in hohem Maße statt. Die Binnenwasserstraße ist der einzige Verkehrsträger, der noch auch Ladung aufnehmen kann. Ja, auch dort muss gebaut werden, das ist uns bekannt. Aber relativ leicht kann dort Ware aufgenommen werden. Und insbesondere vor dem Hinblick der sich wandelnden Sichtweisen auf Kreislaufwirtschaft, auf Recycling, wird dem Verkehrsträger Binnenschiff noch eine größere Bedeutung zukommen als in der Vergangenheit. So viel erstmal von mir. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Dann haben wir auch die zweite Antwortrunde hinter uns gebracht und ich darf die Anhörung damit schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine gute Woche.